pour...
Dann hallo und herzlich willkommen zur 271. Episode des Podcast Freiburg. Wir melden uns nach einem ereignisarmen 0:0 in der Domstadt in Köln, das heißt Freiburg, und werden trotzdem tapfer alles zu dem Spiel besprechen, was man irgendwie besprechen kann. Und wir, das sind in dem Fall, unterstützt mich nämlich Paddy. Hallo Paddy.
Hi, guten Abend.
Und wir beide waren in Köln und haben es uns angesehen. Und also, ich würde sagen, der Besuch war gut in Köln, und wenn man von den 90 Minuten absieht, die passiert sind.
So kann man es ganz schnell zusammenfassen, und damit herzlichen Dank fürs Zuhören in dieser Episode.
Wir hören uns das nächste Mal nach dem Spiel.
Also wirklich eigentlich ein super toller Tag. Wir sind ja beide auch im selben Fanclub aktiv, kann man mal hier kurz erwähnen. Und wir hatten dort eine schöne Feierreihe schon vorm Spiel, weil der Fanclub dieses Jahr sein 10-jähriges Bestehen feiert, der damals in Köln gegründet wurde. Und deswegen hat es sich sehr angeboten, dass wir dort auch in sehr großer Anzahl da waren und quasi darauf angestoßen haben, bis wir dann aus der Lokalität vom Torpedo Kinzigtal rausgeschmissen wurden, weil die einfach unsere Plätze reserviert hatten ab 15 Uhr. Ganz frech.
Ganz frech.
Ja, deswegen eigentlich ein super toller Tag. Wetter war am Anfang auch noch echt okay. Ganz viele tolle Leute getroffen. Ich werde jetzt keine aufzählen, weil sonst würde ich die Hälfte eh vergessen. Deswegen sollen sich alle angesprochen fühlen, die wir getroffen haben, weil das einfach sehr großer Spaß war. Dann war Fußball. Und danach ist man sehr lange im Regen gestanden auf dem Weg zur Bahn. So, ich glaube, das war so die Kurzzusammenfassung dieses Tages.
Ja. Ich bin ja immer sehr gerne in Köln, also nicht nur, weil es aus Frankfurt leicht erreichbar ist. Ich mag die Stadt ganz gerne, und ich finde das Stadion cool. Ich habe natürlich auch gute Erinnerungen dann mit dem legendären Schneespiel und so weiter. Und ist halt auch ein Stadion, was die Bundesliga sehr vermissen wird, wenn es tatsächlich so kommt, dass Köln absteigt. Und danach sieht es ja sehr aus. Bin immer trotzdem ein bisschen genervt von diesem Gästebereich, dass man diese blöde Trennung da hat, dass die Sitzplätze gar nicht dazukommen können unten. Das finde ich immer scheiße. Nervt dann auch sehr, wenn man sich halt von Leuten schon 2 Stunden vorher verabschieden muss oder sie gar nicht treffen kann. Gerade wenn die Tickets so umkämpft sind, wie sie es mittlerweile in Köln oft sind. Ne?
Ja, weil dann auch der Stehbereich halt einfach winzig ist im Vergleich zum Gästeblock, ganz hochgerechnet. Ich glaube, es sind ja nur irgendwie 1000 Stehplätze oder so. Und das ist halt bei 5000 Gästefans echt nicht viel. Und das ist echt ein bisschen schade. Und er ist auch sehr eng, dadurch, weil es auch nur irgendwie einen Eingang so in der Ecke gibt, wo natürlich die aktive Szene dann viel drumherum steht und so. Und das ist immer ein bisschen anstrengend. Davon abgesehen ist aber das Stadion an sich und halt die Stimmung in Köln schon immer cool. Und das hat man da auch wieder gemerkt. Natürlich, bei denen ging es um sau viel, aber stimmungstechnisch war das wieder cool. Die Lieder vorm Spiel waren cool. So die ganze, das Vereinslied und so, das schiebt schon immer ziemlich mächtig an. Und auch der Gästeblock an sich war eigentlich sehr gut, fand ich. Also die 5000 Freiburger hatten echt Bock. Auch durch die Ticketsituation war Teilen der aktiven Fanszene oben im Rang, im Sitzplatzbereich. Und dadurch war dann auch dort oben ein bisschen Stimmung. Und das hat sich schon ein bisschen gut übertragen, fand ich.
Ja, fand auch. Also es hat auch schon gegen Darmstadt, finde ich, ganz gut funktioniert, dass man da noch so eine zweite Reihe oben hat. Ja, war jetzt nicht der krasseste Gästeblock aller Zeiten oder sowas, aber ich denke auch, das war ein ordentlicher. Das hat auch, ich meine, das ist ja immer gut, wenn das Spiel so mies ist, dass man ein bisschen was zu tun hat, auf was man sich konzentrieren kann. Und ja, das war in dem Fall dann teilweise, ist ja wirklich über Minuten nichts passiert. Trotzdem werden wir jetzt mehr über das reden, was da nicht passiert ist, nämlich den Fußball. Weil so viel drumherum beim SC ist gerade gar nicht an Neuigkeiten zu vermelden, sofern uns jetzt nicht irgendwas total durchgerutscht ist in der Vorbereitung.
Die größte Meldung war dann die 3-Spiele-Sperre für Sildilia vorm Spiel, die dann noch verkündet wurde, das heißt für ihn das vorzeitige Saison aus. Und man wusste schon, okay, defensiv wird das mit sehr heißer Nadel gestrickt sein, beziehungsweise mit sehr ausgedünntem Kader. Dann natürlich auch die Sperre von Höfler mit reinspielt.
Ja, passt dann auch irgendwie zur Saison, wo nicht so viel zusammenläuft, dass man sich das jetzt auch noch geholt hat. Irgendwann ist es dann vielleicht auch nicht mehr so toll aufzufangen und so, aber ich glaube, dafür das Spiel war die Höfler-Sperre schon die entscheidendere. Und die hat man jetzt echt über Wochen kommen sehen, dass er trotz seiner, 3 oder 4 Spiele, die jetzt schon wegen Sperre gefehlt hat, die Saison, dass er trotzdem seine zweite Gelbsperre noch kriegt, war eigentlich klar.
Ja, das war eindeutig.
Und weil wir es, glaube ich, in der letzten Folge noch nicht hatten, würde ich gerne trotzdem noch zum Vereinsthema sagen, dass der ehemalige SC-Spieler Wolfgang Schüler letzte Woche verstorben ist, im Alter von 66 Jahren. Und da er seinen großen Anteil hatte an der Aufstiegsmannschaft in die zweite Bundesliga. 76, 77 ist er gekommen und ein Jahr später dann 77, 78 mit aufgestiegen. Und dann später eben noch für viele andere gespielt. Karlsruhe, Darmstadt, Dortmund, sogar die Stuttgarter Kickers, Saarbrücken. Genau. Und daher allen da nochmal, allen Angehörigen viel Kraft wünscht der Sportclub und da schließen wir uns an. Genau. Und ansonsten würde ich, glaube ich, dann direkt tatsächlich zum Kölner Spiel kommen. Also, wie gesagt, die Personalsituation angespannt vorher war klar. Ich denke, für uns war die Frage, wie stellt sich irgendwie das Mittelfeld zusammen? Die häufigste genannte Variante war eine Höhler auf die zweite zentrale Mittelfeldposition. Höhler kam ins Mittelfeld, er hat es nicht ganz so gelöst. Ich würde mal mit dem S10er anfangen. Und zwar hat dann Eggestein die alleinige Sechs quasi gemacht mit Grifo und Höhler als den zwei Achtern davor, mit einer Dreierkette dahinter, die sich selbst aufgestellt hat. Gulde, Keitel, Kübler, der Doan als der rechte Schienenspieler, Günther als der linke Schienenspieler und vorne dann Gregoritsch und Scholloy. Ich glaube, so richtig überrascht waren wir alle nicht, aber wir wussten trotzdem nicht beim Anpfiff, wie genau sich es aufstellen wird, ne?
Ja, ich glaube, am meisten waren wir halt genau mit der Frage, was macht man mit Höhler? Geht der wirklich als zweite Sechs wirklich machen? Wird es quasi mit Zweier Zentrale sein und dann eher Scholloy und Grifo weiter vorne? Aber man hat dann recht schnell gesehen, dass man versucht, das Zentrum dann doch ein bisschen mehr zu stärken und Höhler und Grifo beide ein bisschen weiter zurückzuziehen, so in diese Zwischenräume, um da eigentlich erst gar nichts, ja, anbrennen zu lassen. Hat jetzt mal mehr oder weniger gut funktioniert, aber ja, also das war dann relativ schnell sichtbar, dass Gregoritsch so der Zielspieler war für lange Bälle. Nur hat dann halt ein Höhler ein bisschen gefehlt, der dann die Abpraller dann oder die zweiten Bälle gut drauf geht. Scholler hat es versucht und hat so versucht, diese Höhler-Rolle quasi zu spielen, war sehr viel unterwegs, auf beiden Seiten dann eigentlich auch immer sehr viel ausgewichen. Aber ja, ich glaube, es war dann im Endeffekt war es dann erwartbar, dass man so spielt. Ja, Punkt.
Also Patrick hatte es auch nochmal als gutes Beispiel dafür herangezogen, dass Streich halt trotzdem immer zuerst irgendwie defensiv denkt, gerade bei solchen Spielen, gerade wenn es irgendwie nicht so toll läuft oder man einen fehlenden Kader hat sozusagen, weil dass man irgendwie Höhler da zurückzieht, war insoweit klar, denke ich. Aber es hätte eben auch ein klassischeres 3-4-3 oder sowas werden können, wo man ihn dann ZM spielen lässt und halt offensiveren Part machen lässt und sowas. Aber stattdessen hat man halt diese doppelte 8, um da möglichst viel Unterstützung zu haben, möglichst den Sechserraum dicht zu bekommen, wenn man sie beide eben zurückziehen kann. Und auf gar keinen Fall da die Lücken aufzureißen, dass sie teilweise eben trotzdem so aufgegangen sind, dass dann mehr ein quasi Problem von nicht der gewohnten Position, denke ich. Aber es war schon klar, dass das irgendwie die erste Devise war, also 3-5-2, deswegen im relevanten Fall Doan und Günther können natürlich dann drumherum hochschieben, aber das wäre ja so oder so ihre Aufgabe sozusagen. 4-4-2 hatten wir auch noch überlegt oder sogar 4-1-4-1 oder sowas, aber das wäre dann, also dann wäre halt der, dann hätte man halt eine Innenverteidigung vermutlich doch mit Keitel als Einzel klassisch Innenverteidiger spielen lassen müssen und das dann vielleicht doch nochmal eine Stufe zu viel. Ja, also so war es schon ganz klar, irgendwie halt Zentrum dicht kriegen.
Man hat dann halt gemerkt, oder es war auch das, was man dann ein bisschen vermutet hat, dass man wohl keinen fußballerischen Leckerbissen sehen wird. Ich glaube, das hat auch keiner erwartet, alleine schon von den Voraussetzungen des Spiels. Wenn man dann so bei einer Mannschaft spielt, die halt wirklich um die Existenz in der Liga kämpft, sind es eh immer Spiele, die nicht so schön sind. Man hatte das jetzt erst gegen Darmstadt auch unter anderem. Oder halt, als man in Darmstadt gespielt hat, was ja auch kein Leckerbissen war. Sowas Ähnliches hatte man dann erwartet und ich finde dann eigentlich so die Herangehensweise grundsätzlich in Ordnung, auch wenn man halt merkt, wie das, was man dann vor allem in der zweiten Halbzeit gesehen hat, wie auf dem Zahnfleisch viele der Mannschaft laufen, dann war die Herangehensweise schon in Ordnung, aber natürlich unter dem fußballerischen Aspekt und unter der Tabellenposition, die man einnimmt und den Anspruch, aber die Möglichkeit, sich sehr einfach für Europa qualifizieren zu können, war das halt fußballerisch dann trotzdem mau.
Ja. Hingegen der Gegner, für die es ja wirklich um alles ging, wie du sagst, um jetzt mal zum Kölnern zu springen, hatten es ja so 4-4-2 oder für so eine, vielleicht auch eine, kann man auch als irgendwie Raute vielleicht sehen davor, aber es war schon also relativ klar. Denke, Köln jetzt aktuell ist halt schon so weit ein Pflichtsieg, als dass er einfach individuell diese Mannschaft nicht zusammenpasst. Das hat man ja schon lange gesehen. Und da halt individuell nicht die Qualität dann ist, wie bei Wolfsburg oder sowas, dass dann trotzdem eben Siege rausspringen, weil man zum Beispiel dann gegen den SC zwei absolute Traumtore reinhauen kann in so Situationen, obwohl man spielerisch unterlegen war. Denke, für Freiburg relevant, ne? Waldschmidt hat gespielt, ich fand kein gutes Spiel. Patrick meinte, das beste Spiel, weil wäre noch der beste Kölner gewesen. Kicker hat ihm eine 5 gegeben, das ging sehr weit auseinander. Genau, Alidou, die Leihgabe, Ex-Frankfurter, hat da vorne einen Stürmer gemacht, den hat man relativ gut erkannt, weil er Chancen vergeben hat ohne Ende.
Kommen wir zu einem sehr schönen Schuss, den werden wir nachher noch erwähnen.
Ja.
Der die Qualität des Spiels, glaube ich, in einem Schuss wiedergespiegelt hat.
Also die Kölner hatten sich jetzt überhaupt eben noch ins Leben gerettet, weil sie im letzten Spieltag dieses 1:1 gegen Mainz noch geholt haben, last second mit einem späten Elfmeter und sich da jetzt nochmal irgendwie am Leben gehalten haben. Aber es war eigentlich klar, die müssen gewinnen. Und deswegen dachte ich tatsächlich auch, wenn es lange 0-0 steht, dann müssten wir irgendwann die Konterchancen bekommen, und weil sie müssen ja komplett aufmachen. Aufgemacht haben sie nicht, aber um ins Spiel zu springen, sie haben auf jeden Fall, fand ich, sehr, sehr ordentlich begonnen und vor allem sehr pressing-intensiv immer wieder begonnen. Also der SC sah die ersten 10 Minuten eigentlich gar nicht gut aus gegen Köln.
Nee, man kam also überhaupt nicht rein. Köln war einfach sehr, sehr, sehr viel Druck ausgeübt, war aktiv, hat versucht, das Spiel mit den Möglichkeiten an sich zu reißen. Das waren jetzt nicht die krassen Chancen, aber trotzdem hatte man durchaus schnelle Balleroberungen, gerade, ich glaube, relativ am Anfang von Finkgräfe, der dann recht schnell den Ball wiedererobert, wo dann Arthur das erste Mal zugreifen muss oder zumindest sich einschalten muss. Der Ball, glaube ich, ganz knapp vorbei. Kam schon gut ins Spiel, was dann halt auch das Stadion direkt ein bisschen angezündet hat. Also man hat echt gemerkt, die Fans sind sofort dabei, die sehen, okay, die Mannschaft will zumindest. Die versuchen alles, um da ja noch diese wirklich kleine Restchance, die ja vorm Spiel jetzt auch nicht besonders groß war, trotz Sieg oder trotz möglichem Sieg, dann irgendwie am Leben zu halten. Und so die ersten 10 Minuten war eigentlich gar nichts mit drin. Keitel hat's, oder die Innenverteidigung hat's ja trotzdem relativ gut gemacht, hat jetzt auch keine Großchancen zugelassen. Aber es war jetzt durchaus ein bisschen ernüchternder Beginn vom SC und eher sehr, sehr defensiv geprägt und eher auch mit dem Fokus, einfach keine Fehler zu machen und sich nicht irgendwie, ja, den Ball selbst reinzuhauen.
Es war halt auch insoweit, fand ich, dann von Gästeblock-Seite aus frustrierend, weil ich gar nicht so richtig sehen konnte, was außerhalb von irgendwie mal Richtung Gregoritsch schlagen, also was funktioniert hätte können. Es gab eine Umschaltsituation, die man hätte machen können. Da ist Scholler einfach geradeaus in 3 Leute reingerannt. Hätte, wenn er irgendwie durchkommt, ist vielleicht interessant, aber da war auch sonst nicht wirklich was. Und sehr auffällig war, wenn man irgendwo den Ball außen hatte, dann waren Günther oder Doan da und die waren sehr isoliert. Da kam dann keiner dazu. Und wenn man im Zentrum irgendwie war, dann hätte man da theoretisch genug Leute gehabt, ne, mit das dann Eggestein ein bisschen vorschiebt, dann hat man Grifo und Höhler und einen fallenden Stürmer. Und da ist dann aber auch nie irgendwie die Passschärfe gewesen, um nur annähernd dafür Gefahr zu sorgen am Anfang. Also wirklich, es gibt diese Finkgräfe-Szene, die du sagst, es gab so einen Meiner, wo Meiner den Schuss nicht kriegt. Gab nochmal so eine abgefälschte Szene, wo Atubolo ganz gut aussieht, denke ich. Der Schuss war nicht hart genug, um richtig gefährlich zu sein, aber mit der Hacke quasi, glaube ich, sogar bewusst abgefälscht. Das hätte auch blöd irgendwie ins Eck landen können und so. Aber vom SC, die erste Szene, die ich irgendwo auf dem Zettel habe, ist nach 20 Minuten. Das ist der Grifo-Kopfball. Und das, also 20 Minuten gegen Köln ohne Chance ist schon rough. Diese erste Szene war auch kein Angriff oder so, sondern das war Einwurf von Kübler, Ablage von Doan und einfach hoch in den Strafraum, und Grifo gewinnt ein Kopfballduell. Knapp vorbei, aber das war schon mal, das wäre natürlich cool gewesen, aber das war bis dahin echt die einzige Sache, die man irgendwie hatte.
Ja, also es war, wenn halt eine Kopfballchance von Vinci schon als Großchance tendiert, sagt das auch wirklich viel aus. Es war wirklich die einzige. Also du hast ja vorhin gesagt, es gab noch irgendwie, ich glaube, nach einer Viertelstunde Gruppen, wo Günther ein bisschen weit nach vorne kommt, versucht, den Ball reinzuspielen, aber der wird halt auch dann abgefangen. Und das war allgemein auch, was man gemerkt hat, dass viele der Flanken oder Flankenversuche auch zwischendurch einfach über diesen kompletten Strafraum auch geflogen sind da oder erst gar nicht so hoch kamen, dass sie überhaupt in den Strafraum kamen. Das war offensiv dann auch wirklich sehr mau. Hat Günni keine guten Aktionen gemacht. Duan auf der anderen Seite hat ein, zwei Dribblings versucht, ist dann aber immer sofort hängen geblieben. Konnte seine eigentlich individuelle Klasse auch überhaupt gar nicht ausspielen am Anfang, was er in den letzten Spielen durchaus so als ja, Alleinstellungsmerkmal hatte. So diese technische Klasse war einfach auch nicht so wirklich zu sehen. Und ja, deswegen war das in der 20. wirklich so die erste Großchance, wenn man es so nennen will, auch wenn der Ball halt wirklich 3-4 Meter dann trotzdem vorbeiging. Und hatte dann aber eine Minute danach direkt die nächste Chance, als Scholloy durchs Zentrum mal durchlaufen kann ein bisschen, abzieht, aber der Ball ist dann auch deutlich links vorbei. Dann war wieder lange Zeit nichts.
Das war aber echt wir haben öfter mal gute 10 Minuten vom SC oder so, auch in schwierigen Phasen. Das waren jetzt so die guten 4 Minuten vielleicht. Also die Szene war eine Minute danach, aber davor und danach waren auch noch ein bisschen Push zumindest. Aber das war eine echt gute Sache. Das war so ein bisschen, sah nicht toll aus, aber es war so One-Touch-Szenen, die mal wirklich, wo es halbwegs schnell ging und man die Überzahl in Ballnähe mal genutzt hat und auch mal einen Ball gewinnen, also so einen zweiten Ball sich geholt hat und so. Ich fand auch, ehrlich gesagt, so viel Platz, wie Scholler da bekommt, den hat er schon deutlich besser geschossen. Also das war eigentlich schon echt eine gute Schusssituation. 17 Meter.
Ich weiß nicht, wer es war, ob es Chabot war, der dann ihm entgegengelaufen kommt und schon ein bisschen einen Schussweg auch zumacht. Aber also individuell die Klasse hätte er, um da den zumindest aufs Tor zu bringen wahrscheinlich. Aber es war dann trotzdem in dem Moment war es okay. Weil ich habe da jetzt nicht gedacht, okay, krass, jetzt sind sie drin, jetzt wird's was. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber es war zumindest mal das erste Lebenszeichen auch von der Offensive. Und wie du gerade schon gesagt hast, es war halt nicht so, dass man es auch schnell gemacht hat, sondern die Bälle kamen halt auch an, dann mal zwischendurch, weil es war schon am Anfang, da gab es zwischendurch Szenen, wo beide Mittelfeldparteien nicht gut waren, wo innerhalb von 10 Sekunden der Ballbesitz gefühlt 3-4 Mal gewechselt hat, weil einfach immer jeder zweite Pass schon wieder beim Gegner gelandet ist. Das hatte man in diesen paar Minuten dann echt ein bisschen unterbunden und hat mal ein bisschen genauer gespielt. Und dann merkt man halt schon, dass man eigentlich von den individuellen Spielern und von der Geschwindigkeit, sowohl mental als auch körperlich, eigentlich schon zu Recht auch so viele Plätze über Köln steht. Konnte man aber halt viel zu wenig eigentlich zeigen und ausnutzen.
Ja, gerade, also was man aber auch sagen muss, das war jetzt so 21, 22 Minuten und bis dahin war jetzt nicht so, dass Köln irgendwie krass viele Chancen hat oder so, aber es war schon so, dass ich sie die klar bessere Mannschaft fand, einfach auch dadurch, dass sie gegen den Ball deutlich mehr probiert haben, dass Freiburg offensichtlich mit diesem Pressing nicht so richtig zurechtkam, was bitter war. Und weil die Überzahl im Mittelfeld sich nicht in der Stabilität im Zentrum irgendwie direkt ausgedrückt hat, das wurde dann besser. Also das hat sich erstmal darauf ausgedrückt, dass nichts mehr passiert ist in dem Spiel. Dass die Kölner hatten einen Angriff oder so, aber dann fand ich, der SC stand zumindest erstmal ganz gut. Es gibt so eine Szene, die habe ich jetzt aber nie nochmal im Fernsehen gesehen. Da wollten die Kölner irgendwie ein Pfiff, so am Strafraum, aber ich weiß nicht, ob der, ich glaube, der war eh außerhalb davon, wo Höhler gegen Finkgräfe knallt, aber ich glaube, das war jetzt nichts Wildes zumindest. Und ansonsten war es halt dann echt mäßiges Spiel. Wenn die Kölner dann mal Erfolg hatten, dann war es tatsächlich, finde ich, über so Angriffe durch die Mitte, wo Freiburg eigentlich Überzahl hat und sie trotzdem nicht gut verteidigt, was ich in so einer zusammengewürften Konstellation dann auch verständlich finde. Eggestein ist kein klassischer Sechser, Höhler ist erst recht kein Achter und so, dass da sich manche Sachen beißen. Da teilweise standen sich dann auf den Füßen, während links jemand frei ist und so. Ich glaube, da fand ich Höhlers Instinkte auch öfter die falschen, sich zu bewegen, quasi defensiv. Aber denke nochmal, also ist halt auch nicht sein Brot und Butter quasi, das zu machen. Es gibt so eine Szene, wo Alidou gar nicht attackiert wird, weil die beiden sich irgendwie so ein bisschen im Weg stehen und dann schießen darf. Und ich glaube, der Ball streicht ganz knapp an der Eckfahne vorbei. Ja,
das war der Schuss, den ich vorhin gemeint habe, weil ich gesagt habe, da kommen wir noch drauf zu sprechen, genau, was der sehr bezeichnend für das Spiel war, weil ich weiß, Alidou hat da locker, ich hatte das Gefühl, 20 Meter läuft er da einfach im Zentrum, läuft irgendwie immer weiter nach außen dann vom Strafraum, weil er wird jetzt nicht wirklich angegangen, aber so wirklich auf die Abwehrkette zulaufen wollte er auch nicht. Schießt und der ist nicht nur wirklich weit rechts vorbei, sodass er die Eckfahne füllt, der ist auch noch super lahm.
Ja.
Es war wirklich
es dauert sehr lange, bis er fast die Eckfahne
trifft. Also er tritt da wirklich an und da denkt man, okay, jetzt zündet er die Rakete und dann kommt so ein Schuss dabei raus. Und das war wirklich sehr, sehr bezeichnend. Und der ist, glaube ich, auch in den Highlight-Videos mit drin, dieser Schuss. Wenn man wirklich nochmal sehen will, wie das Spiel qualitativ war, dann ist wirklich dieser Schuss einfach bezeichnend. Weil das auch genau das ein bisschen ausgedrückt hat, was ich vorhin auch schon mal kurz gesagt hatte. Köln hat schon versucht und man hat wirklich gemerkt, okay, die wollen da irgendwie halt punkten und möglichst den Sieg und so, aber individuell ist es bei denen halt nicht so gut. Und das hat man in der Szene dann zum Beispiel auch sehr, sehr stark gesehen.
Vielleicht kann man das auch nochmal dann diskutieren, weil nach dem Spiel war ja auch dann viel auch von Streich der Tenor, ja, war ein schlechtes Spiel quasi mit dem Ball, aber wir haben es stabil gehalten. Und ich verstehe auch, was gemeint ist. Das wird auch in der zweiten Halbzeit nochmal deutlicher und so. Aber es ist halt so ein bisschen wie gegen Darmstadt so die Frage, haben wir es so stabil gehalten oder waren halt die Angriffe da und richtige Bundesligamannschaft spielt sie halt zu Ende und Köln ist das halt leider aktuell nicht. Ja. Also soweit es mir tut.
Lacroix hatte letzte Woche so einen Schuss wie Alidou halt in den Winkel gezimmert dann, ja, zum Beispiel. Man muss dazu sagen, vielleicht um das auch mal ein bisschen aufzunehmen, man stand defensiv trotzdem gut. Also so, weil gerade was Keitel gespielt hat, war sehr, sehr stark. Mhm. Gulde hat eine sehr gute Zweikampfquote, auch Kübler hat das sehr gut gemacht als rechter IV. Das war schon in Ordnung, aber ja, wenn dann halt, keine Ahnung, wenn da halt jetzt eben kein Alidou, sondern vielleicht ein Führig da im Zentrum 20 Meter genommen hätte oder so, dann hätte das nicht ausgereicht, um den zu stoppen, als Beispiel. Und das ist dann halt schon was man gesehen hat, dass es hat ausgereicht, aber es hat auch nur ausgereicht, weil man halt gegen den ersten FC Köln spielt, der 17. ist.
Ja, also vielleicht würde ich unterscheiden, ich fand die letzte Abwehrreihe auch sehr gut, oder gut auf jeden Fall, sehr gut, weiß ich nicht, weil da wurden sie auch nicht genug getestet, aber hat mehrfach gute Aktionen. Ich würde halt unterscheiden mit quasi Verteidigen als Teamkonzept, quasi angefangen hinter den Spitzen oder eigentlich ab den Spitzen. Und da hatte ich mehrfach Gefühl, da haben wir eigentlich Raum gelassen und Köln nutzt ihn halt nicht. Thielmann hat noch so eine Sache, wo sie auch mehrfach den Querpass nicht oder den Diagonalpass nicht gut verteidigen im Zentrum und dann kommt er da zum Abschluss, aber da sah dann Atubolo immer souverän aus. Kommt nochmal später zu ihm, weil er nochmal ein paar bessere Szenen kriegt, Atubolo, um ihn zu besprechen, aber hab mir da auf jeden Fall keine Sorgen gemacht, obwohl man dann sagen muss, spätestens mit der Halbzeit wird's echt nass, ne? Also dann wird auch das Spiel, hat es im Spiel nicht besser gemacht, es hat vorher schon geregnet, aber dann hat's richtig geregnet.
Ja, und es hat so geregnet, dass sogar das Dach gefühlt undicht war und man Regentropfen abbekommen hat im eigentlich überdachten Gästeblock. Es hat wirklich geküblert quasi.
Ja. Vor allem neben dem Platz. Das war auch mein einziger Beitrag zu diesem Spiel in der Gruppe, dass ich kurz geschrieben habe, dass das scheiß Dach undicht ist, während die anderen analysiert haben. So viel war halt auch nicht zu analysieren. Es war ein schlechtes Fußballspiel, würde ich jetzt sagen.
Ja, also es war auf jeden Fall Werbung für das Premium-Produkt Bundesliga und das war das Tipico-Topspiel. Finde ich sehr, sehr gut, dass man das diesen beiden Teams gegeben hat in der aktuellen Phase. Das war ein
erstes Topspiel seit zwei Jahren.
Und dann so eins. Ja, aber wie war das? Christian Streich hat noch nie ein Samstagabendspiel verloren und die immerhin das konnte er halten. Bis zum Ende seiner ersten Karriere.
Ja. Das stimmt. Ja, und dann 0-0 zur Halbzeit. Ich denke, es passt Köln leicht besser, aber nicht mehr Freiburg jetzt mit den zwei Chancen, die sie da hatten, ungefähr gleichgezogen in Sachen Gefahr, weil Köln hatte keine relevanten Gefahr. Ich glaube, selbst die Expected Goals waren da auf 0,5 zu 0,5 oder was auch immer zur Halbzeit. Also Köln leicht vorne und es hat niemand überrascht, dass es 0-0 steht, würde ich mal sagen.
Nee, überhaupt nicht. Und das ging auch vollkommen in Ordnung, weil es gab ja wirklich, man hatte die Großchance in Anführungsstriche von Winsche mit dem Kopfball oder von Scholler, aber von Köln hatte ja auch ein, zwei Schüsschen, also gerade so ein Schuss von Thielemann, den Arthur dann, wo er zupacken muss, aber auch wenn der nicht schwer zum Zupacken war. Aber wirklich viel war da nicht. Und man muss schon sagen, so das Beste an dem Fußballspiel waren beide Fangruppierungen, also sowohl das Heimpublikum, die wirklich einfach richtig Lärm gemacht haben die ganze Zeit. Auch der Gästeblock war gut drauf. Auch wenn vielleicht nicht alle Leute im Takt klatschen können bei uns, aber das ist ja sowieso ein bekanntes Problem. Ja. Nee, und deswegen hat es dann im Block durchaus Spaß gemacht, aber nicht, weil das Spiel gut war.
Ja, ja, ja. Also es war, ich bin ja auch bei sowas nicht irgendwie super schlecht gelaunt an sich, weil ich ja tatsächlich dann da auch jetzt nicht fürs Fußballfest hingefahren bin nach Köln, da habe ich schon realistische Erwartungen. Aber ich hätte trotzdem halt gedacht, dass man ein wenig mehr geboten bekommt.
Und ich hätte durchaus erwartet, dass man halt vielleicht wirklich zur Halbzeit auch reagiert.
Mhm.
Und das hat mich dann schon überrascht, dass man gar nichts macht.
Hat's dich wirklich? Also wir wechseln ja schon sehr selten zur Halbzeit, wenn es defensiv steht.
Das stimmt schon. Aus dem Gesichtspunkt ja, ist es da nicht verwunderlich. Ich hätte mir aber, na gut, wir hätten zumindest früher wechseln dürfen in diesem Spiel. Vielleicht sage ich es dann jetzt lieber so.
Das kann man auf jeden Fall schon mal vorwegnehmen.
Weil es wird ja nach der Pause nicht besser. Und man muss sogar sagen, dass die zweite Halbzeit, glaube ich, echt, ich kann mich an wenig Spiele in den letzten Jahren erinnern, die wirklich, wo das wirklich so schlecht war, was wirklich das Fußballerische anging.
Ja, also Köln kommt wieder, fand ich, besser aus der Kabine, mit wieder Finkräfe über links, wieder nichts passiert. Und Kübler, eine Szene, über die ich gerne reden würde, weil das war ein bisschen seltsam, das haben wir sogar im Gästeblock und wir sind da ja schon sehr parteiisch, sofort gesagt, wie ist das kein Gelb, weil er da Waldschmidt richtig böse in die Hacken tritt. Richtig, aber zumindest einfach unnötig und das war so eine ganz klare gelbe Karte. Auch selbst die Situation hätte eine gelbe Karte erlaubt. Und es gibt keine. Und 30 Sekunden später begeht er einfach das nächste Foul, das auf gar keinen Fall gelbwürdig ist, aber dann kriegt er die gelbe und ich muss sagen, fair. So.
Aber in dem Moment haben wir im Gästeblock trotzdem uns tierisch aufgeregt, dass er jetzt gelb bekommt. Weil da war natürlich die Szene von 30 Sekunden davor schon wieder längst vergessen. Und natürlich haben wir dann sofort gegen Storks kurz gehatet, weil wieso kriegt Kübi denn dafür gelb? Das war doch nichts.
Okay, wenn wir schon da sind, kurze Schiri-Schelte muss ja erlaubt sein, auch in einem Spiel, wo er eigentlich absolut keine Story gespielt hat. Erste Halbzeit vor allem, die haben aber Schalay echt auch umgerotzt die ganze Zeit und festgehalten. Und das hat das Spiel, finde ich, noch schlechter gemacht, dass er das auch noch hat durchlaufen lassen. Wenn es schon schlechtes Spiel und dazu schlechtes Wetter ist und dann erlaubst du auch noch jede Menge kleine Fouls. Und reißt da wirklich nie ein. Das hat schon, das war schon absurd. Ich weiß nicht, vermutlich hat Freiburg auch, also wenn es die Linie war, die extrem großzügig war, vermutlich hat Freiburg auch ein paar Sachen gehabt. Aber gerade bei Scholler fand ich es echt auffällig. Der hat echt viermal oder so umgehauen. Kann man ihm vielleicht nochmal zugutehalten, dass er früher wäre, er da, glaube ich, wütender geworden.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Vielleicht auch schon letzte Woche wäre er wütender geworden. war es ja eh nicht. Aber ich versuche mal, das Schelte da ein bisschen abzuschwächen, wenn man da zum Beispiel die, so wie der Kicker es schreibt, was dann einfach eine angenehm unauffällige Spielleitung war. Sure. Vielleicht kann man es auch so sagen. aber natürlich im Gästeblock sieht man es ja eh immer an. Das ist ja, oder im Stadion allgemein. Es gab wirklich ein, zwei Aktionen in Halbzeit 1, wo ich wirklich nicht verstanden habe, wie dort nicht gepfiffen wurde. Weil es schon ruppig war. Aber es gab jetzt nichts, wo man denkt, okay, er hat hier klare gelbe Karten oder sonst noch was übersehen. So weit würde ich auch gehen.
Ich habe es jetzt auch nur aufgemacht, weil wir echt nicht so viel zum Reden haben.
Ja.
es gibt nach der Halbzeit trotzdem ein paar Kölner Szenen. Und die Story ist so ein bisschen, man lässt Köln aus der Distanz schießen und die sind nicht gut genug dafür, um es zu nutzen. Es gibt einmal ein ganz mieses Missverständnis von Gregoritsch und Scholloy, wo dann so ein Schuss kommt, den Keitel sehr gut abblockt mit dem Kopf. Da den Kopf reinzuhalten, war mutig auf jeden Fall. Und noch eine Szene, wo Keitel im Fünfer rettet, nachdem man außen wirklich völlig frei Köln durchlassen hat, aber dann die Flanke da verteidigt hat. Da hat man ein bisschen Glück gehabt, dass Keitel da echt, fand ich, stabil stand hinten.
Ja, und dann hat man doch auf einmal aus dem Nichts direkt im Anschluss eine Chance und man denkt, hui, krass, da kommt eine Scholloy kommt irgendwie durch auf außen, wird angespielt, passt den Pass nach innen oder chippt ihn eigentlich eher so rein in Richtung Fünfer und Doan kommt angeflogen oder kommt eher nicht angeflogen, weil wäre er angeflogen kommt, wäre er wahrscheinlich ein guter Kopfball draus gewesen. Er springt ein bisschen zu spät ab und der Ball geht so über seine Haare ein bisschen drüber. Und es wird dann leider kein besonders starker Kopfball. Schwierig zu nehmen.
Völlig frei, ne?
Er war völlig frei, ist aber auch schwierig zu nehmen, glaube ich, weil Doan ist jetzt auch kein. Er ist ein guter Kopfballspieler, was man nicht erwartet bei seiner Größe. Er ist ja eigentlich immer sehr gut, aber war trotzdem schwierig. Aber natürlich 5 Meter vorm Tor, leicht links, da kannst du schon mehr draus machen.
Ja, also es war auch endlich mal wieder gut rausgespielt. Das war so Günther, Gregoritsch, Ablage, Grifo, der gefoult wird, aber den Ball nochmal auf Scholler weiterbringt. Und dann ist halt Doan wirklich frei. Hinten sind auch nochmal Leute frei. Ich verstehe, dass er ihn anspielt auf jeden Fall. Ich glaube, Doan erwartet ihn so ein bisschen als Volley-Möglichkeit oder so und weniger als Kopfball. Vielleicht ein bisschen flacher oder ein bisschen weniger hart sozusagen als Ding, dann hätte es auch geklappt, aber ja.
Ich weiß halt nicht, wenn er flacher gespielt werden wäre, könnte ich mir schon vorstellen, dass sogar noch abgefangen wird. Und dann regt man sich drüber auf, wieso die Flanke so schlecht ist. Man kann eher sich unterhalten, hinter Doan, im quasi hinteren Raum vom 16er steht Gregoritsch eigentlich sehr, sehr frei. Wäre vielleicht die bessere Anspielstation einfach gewesen in dem Moment. Aber
ja, ich glaube, dann wäre es halt das gleiche Argument sozusagen, ne? Du hast ja den Verteidiger bei dir und der deckt halt, also Scholler ist schnell und kommt halt vor ihn mit der Flanke, ob er sie hinter ihn quasi auf Gregoritsch gezogen bekommen hat, weiß ich gar nicht.
Ja, das, weil dann regt man sich drüber auf, warum er den freien Doan im Fünfer nicht anspielt. Genau. Also
wie man es macht. aber das war eine richtig gute Chance auf jeden Fall.
Und man hatte wieder dann gute 4 Minuten. Wie schon in Halbzeit 1, weil direkt kurz Zeit später die nächste wirklich Chance wieder über links, wieder über Scholler. Ist Günther dann diesmal? Oder ist jemand? Nee, ist nochmal Scholler.
Eggestein leitet ein und dann Scholler, also Scholler steckt so auf Grifo mit diesem geilen direkt, ich glaube sogar Hacke fast. Genau, und der hinten ist dann, in der Mitte ist wieder Doan, Flanke kommt aber nicht so ganz zu ihm, sondern dann hinten zum freien Höhler. Schwerer Ball, Volleyball, aber Tor ist halb leer, wenn er ihn trifft, ist er drin. Also wenn er aufs Tor bringt, da halbwegs in die Ecke, ist er drin. Wird Diskussion danach ablegen auf Gregoritsch? Ja, nein. Soll man einfach schießen? Soll man ihn besser machen? Ist der so schwierig?
Also ich glaube, er ist schon nicht einfach. Das sind Volleybälle nie, glaube ich. Also ich würde den wahrscheinlich nicht mal treffen, aber ich bin ja auch kein Fußballer.
Safe.
Die Position ist halt schon sehr, sehr gut, auch für die Volleyabnahme. Deswegen finde ich es okay, dass er den direkt nimmt. Wenn er den unter so Petersen-mäßig damals auch in Köln beim Schneespiel Volley-mäßig unter die Latte jagt, dann sind wir alle happy. Ja, er hätte wahrscheinlich sogar noch Zeit gehabt, so frei wie er ist, ihn sogar noch anzunehmen und mit einem zweiten Kontakt zum Beispiel zu schießen. Aber ich weiß es nicht. Ich würde da jetzt, ich glaube, ein Abspiel auf Gregoritsch glaube ich eher nicht, dass das funktioniert hätte. Da hätte ich bei der ersten Aktion von Scholler, die wir gerade hatten, die dann auf Doan gehen, da hätte ich Gregoritsch eher gesehen. Ihr seid, wenn er ihn macht, sind wir alle happy und dann ist es ein wirklich geiles Tor, wie er den Volley abnimmt. Ich finde es jetzt. Es war aber schon, glaube ich, von der Position her sogar noch eine größere Chance an sich halt als der Kopfball von Doan.
Expected Goals ist eine Statistik mit ihren Problemen, aber man kann es an den insgesamt 4 Abschlüssen, die der SC nun hat, ganz gut zeigen. Also Köln hatte schon zu dem Zeitpunkt irgendwie 10 Abschlüsse oder sowas. Mit diesen 4 hat der SC Freiburg dann über 1,1 Expected Goals und Köln hat zu diesem Zeitpunkt 0,5. Am Schluss werden bei 1,1 landen. Aber nur mit diesen 4 Szenen hat Freiburg sich also ein Tor eigentlich Minimum holen müssen und macht das halt nicht. Zeigt, glaube ich, auch ganz gut, wie wenig Szenen Freiburg hatte, aber wie qualitativ hoch dann diese Chancen waren. Da ist es dann auch Chancenverwertung.
Auch so ein Thema, was wir diese Saison häufiger haben, einfach Thema Chancenverwertung, wo dann halt in den letzten 2 Jahren oder in Highlight-Spielen in Europa oder so, die Dinger halt dann einfach drin landen, landen die halt sehr häufig in der Liga sonst wo und sind dann halt doch nicht im Tor. Ist schon was sich durch die ganze Saison schon ein bisschen zieht.
Voll. Ja, ich würde auch sagen, im Zweifel schießt drauf. Wenn du ihn nochmal annimmst, dann fragt dir jeder, warum schießt du nicht? Also wir sagen jetzt irgendwie immer nochmal das Gleiche, aber wenn du ablegst, ist das gleiche Problem, weil dann ist halt jeweils das Tor schon wieder zu. Da ist es offen, das Tor ist halb leer, schwieriger Ball, probier's. Und mein Problem ist eigentlich bei keinem individuell, sondern einer von den 4 muss halt drin sein, Ende. Ich glaube, die Scholler-Fernschusschance war natürlich noch die geringste, aber
ich würde schon sagen, die beiden Szenen, jetzt in der zweiten Halbzeit da, einer davon hätte schon zumindest halt aufs Tor gehen müssen. Das hätte mir schon ein bisschen, hätte mich schon gefreut, weil die halt beide dann doch deutlich halt an den Toren vorbeigehen. Und da war halt einfach wirklich mehr drin.
Der Grund, warum wir auch jetzt so lange über diese Szene reden, in der 70. Minute, ist schockierenderweise, dass es die letzte ist. Also es gibt keine weitere Chance mehr für 67. ist es sogar, keine weitere Chance mehr für den SC Freiburg, die tatsächlich eine Abschlusschance oder sowas wird. Und das ist dann schon echt hart offensiv.
Und dass es dann halt nochmal 10 Minuten dauert, bis offensiv mal jemand Neues kommt. Jetzt können wir vielleicht das Thema aufmachen mit den Wechseln. Also das war dann schon spät. Weil es lief halt dann wirklich ab der 70. lief gar nichts mehr im vorderen Bereich. Scholloi war dann irgendwann platt, als der auch wirklich, wenn man sagen muss, der von den vorderen Leuten der aktivste war. Doan kam, es war ja sowieso nicht so gut im Spiel, hat dann auch nichts mehr hinbekommen. Winschen hat nichts mehr, selbst Günther konnte sich nicht mehr nach vorne einschalten. Und dass man dann halt bis fast zur 80. Minute wartet, um zu wechseln, fand ich schon sehr, sehr krass.
Ja, und das, also bei beide Torchancen fallen ja auch aus so quasi Umschaltsituationen. Und man kam gar nicht mehr in die, weil man auch schon keine Ballgewinne dann mehr höher hatte als, also der Erste, der mal wieder einen Ball gewonnen hat, irgendwo war halt dann Eggestein und der lag dann meistens zu tief, um daraus viel machen zu können. Dann hätte ich mir auch schon alleine eben für gegen den Ball gewünscht, dass man da ein bisschen mehr Druck ausüben kann. Die Sorge von Streich natürlich dann immer, damit machst du wieder einen Raum hinter dir auf und so. Jemand, der da energisch, aber falsch presst, ist schlimmer als jemand, der ein bisschen weniger energisch, aber richtig presst und so. Aber also gerade weil halt auch offensiv die Mechanismen eh nicht funktioniert haben. Ne? Also das Einzige eben bei den Torchancen, wo dann diese kleinen Kombinationen funktioniert haben und so, da war dann aber auch durch den Ballgewinn mal ein bisschen Platz. Und das hat man sich ja auch dann komplett genommen, indem man eben dann wirklich noch müder war. Ich finde das ja vollkommen okay, dass man bei der gleichen Mannschaft bleibt. Ich finde auch diesen so plattmäßige erschließt sich mir nicht so hundertprozentig, weil so viele Spiele hatten wir jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr damit. Aber dann müssen halt einfach die anderen auch genutzt werden. Wir kommen aber gleich beim Wechseln dazu, ob das dann tatsächlich so eine Alternative ist aktuell. Köln hat aber noch, und jetzt können wir nämlich endlich mal was Positives über den SC sagen, auch wenn es eigentlich kein guter Anlass ist, nochmal die größte Chance. Muss eigentlich das 1-0 sein. Tigges ist in der Mitte, wird angespielt. Keitel verhindert noch den direkten Abschluss. Aber Tigges kriegt den dann nochmal rechts rüber. Und da jetzt alle sich schon auf Tigges konzentriert hatten, ist dann Alidu aus so 6, 7, 8 Metern frei vor Atubolu. Schließt super zentral ab. Aber Atubolu, da steht dann auch da stabil, kriegt beide Hände noch dran. Ich glaube, er will ihn sogar am Anfang irgendwie erst fangen. Das ist ein bisschen arg wild. Aber er kriegt ihn auf jeden Fall gut geblockt und verhindert da echt den für mich eigentlich im Stadion sicheren Treffer.
Ja, ich glaube, den haben wir alle schon drin gesehen. Jetzt mal Kölner Abschlussschwäche hin oder her. Aber da war es, was waren das, 7 Meter oder so. Brutal zentral nimmt er den ab. Artu war da, wo er sein musste in dem Moment und drückt den halt über die Latte. Gut, dass man ihn hatte in dem Spiel. Also vielleicht kurz ein bisschen zu sagen, weil ich fand, Arthur hat eigentlich kein überragendes Spiel gemacht. Also es war nicht so, dass er die krassen Dinger rausgekratzt hat und Flugparaden und sonst was war. Dafür waren die Abschlüsse von Köln einfach viel zu schlecht. Aber er war in wirklich jedem Moment, wo er gebraucht wurde, war er da. Hat eine unglaubliche Ruhe ausgestrahlt, das ganze Spiel über, auch wenn es dann zwischendurch im Strafraum echt wild wurde, so in der Schlussphase. Und ich glaube, die Sportschau hat das ganz gut gesagt, als sie in der 11. Spieltages im Tor, dass es zwar an der Abschlussschwäche der Kölner lag, aber mehr als die Aufgaben zu meistern, die ihm gestellt werden, kann Atubolu nicht machen. Und das trifft es eigentlich sehr, sehr gut, weil das sind ja Diskussionen, die wir häufig in der Saison hatten, dass es dann immer so ein, zwei Momente gab, in denen er nicht sicher war. Und das gab es halt in dem Spiel gar nicht. Und er hat wirklich eine absolut routinierte Leistung abgeliefert und hat dann in dem Moment dann eben vor allem dann auch das Unentschieden gehalten. Und das war schon einfach sehr, sehr wichtig, wie er da gespielt hat dann die ganze Zeit.
Und das ist ja eigentlich auch, also der ganze Spielstil, wenn man es jetzt mal positiv wenn das ist ja ein sehr klassischer Streich, ne? Also dass man defensiv halt davon lebt, dass die, dass man den Schuss zulässt, aber halt keinen guten. Das kannst du nur machen. Also der hat, Köln hat am Schluss 20 Torschüsse, Freiburg 4, die Expected Goals sind gleich. So. Wie gesagt, da kannst du das, Expected Goals ist nicht alles an einem Fußballspiel. Ich würde sagen, Köln war dem Sieg näher, aber trotzdem ist, zeigt halt einiges an der jeweiligen Schussqualität. Und Köln hatte viele Schüsse, aber mit schlechter Qualität. Und so kannst du nur spielen, wenn dein Torwart deine, die Routineaufgaben erfüllen kann. Und das bei einem nassen Rasen, der echt schon fies gesprungen ist. Also einige Abwehrspieler hatten da mehrfach Probleme mit, wie der Ball plötzlich schneller oder langsamer geworden ist. Und da hätten, also da waren ja wirklich viele so blöde Aufsetzer und sowas. Und das war alles sicher zugepackt, keine Abpraller und so. Das war ein gutes Attobolo-Spiel. Ich würde es jetzt auch eben, wie gesagt, nicht zum, weil es keine Riesenleistung oder sowas, sondern es war einfach das, was ein Bundesliga-Torhüter im Idealfall macht, nämlich eine ruhige, souveräne Leistung hinlegen.
Ja, und deswegen, also er ist ja, wenn man so die, so bei SofaScore die Bewertung anschaut, ist er mit 9,0 bewertet und bei weitem der beste Spieler auf dem ganzen Platz. Muss man aber halt, wie du sagst, auch ein bisschen, man muss jetzt nicht komplett in eskalieren, weil halt die Schussqualität oder Abschlussqualität von Köln echt nicht gut war. Aber das war gerade so in der zweiten Halbzeit war es unglaublich wichtig von der Ruhe, und, die er ausgestrahlt hat. Ich meine, der Junge ist saujung, spielt dann im in so einem richtig ekligen Verhältnissen gegen eine Mannschaft, die um den Abstieg, nicht um den Abstieg feiert, sondern um den Klassenerhalt feiert, so rum. und hast dann noch so eine krasse Südkurve hinter dir, die heidenleer macht. Einfach, das war gerade nach den Diskussionen der letzten Wochen, die man noch hatte, was seine Person angeht, einfach ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Und das hat mich einfach sehr gefreut, dass er genau mal das gemacht hat, was wir uns häufig gewünscht haben, nämlich einfach ein sehr routiniertes Spiel, ohne dass man im Nachgang sagen muss, oh, in der Situation war es aber sehr, sehr knapp oder so, sondern das gab es einfach in dem Spiel nicht. Und das war schon sehr, sehr gut. Ja.
Dann haben wir endlich ein paar Wechsel. Ich nehme einfach mal gleich beide zusammen, weil vom SC offensiv jetzt so eh nicht mehr kommt, wie gesagt. Makengo kommt für Günther. Ich denke, das hat er sich verdient jetzt, dass er da die Option ist für später im Spiel. Und Philipp für Scholloi. Für mich sehr überraschend, dass Grifo draufgeblieben ist, weil ich fand das wieder kein gutes Grifo-Spiel, auch nicht seine Rolle, in der er irgendwie glänzen konnte in dem Spiel. Hatte seine Momente wie immer, aber das waren sehr, sehr selektive. Alle da. Es war jetzt nicht so, dass er da krass völlig unten rausgebrochen ist, aber das hätte ich früher erwartet. Und dann erst wirklich 89. Minute Adamu für Gregoritsch, darf immerhin seine 4-5 Minuten, und Muslia dann für Grifo. Aber gleichzeitig wünsche ich, wenn wir halt sagen, ja, wir wollen wechseln, wir wollen wechseln, wir wollen sie früher und wir wollen mehr Sachen. Klar, das war jetzt nicht so lang, aber genutzt hat es dann auch irgendwie keiner, um auf sich aufmerksam zu machen, ne?
Nee, also ich meine, bei Adamu und Muslia kannst du sowieso nichts sagen bei 4-5 Minuten, wenn du dann eben noch die Schlussoffensive verteidigen musst, die dann Köln rausgehauen hat oder versucht hat zumindest. Philipp, unscheinbar wie nach jeder Einwechslung seit seinem guten Comeback Tor. In Bremen. Makengo hat's okay gemacht. Ist jetzt nicht aufgefallen, weder positiv noch negativ. Fand ich in Ordnung. Aber das, ich hätte mir halt schon, also gerade wenn man, Günni hat ja nach dem Spiel gesagt, dass man versucht hat, okay, vielleicht kommt zum Schluss nochmal diese Umschaltsituation oder so. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass man dann zum Beispiel sagt, ja gut, dann hauen wir jetzt halt ein Weißhaupt noch für eine Viertelstunde auf rechts und nehmen den wirklich platten und nicht so erfolgreichen Doan raus beispielsweise, um dort auf der rechten Schiene dann zum Beispiel auch noch jemanden zu haben, um vielleicht einen schnellen Konter fahren zu können oder so. Ach, weil Philipp ist jetzt nicht der schnellste Spieler und jetzt auch nicht der Konterspieler. Makengo war defensiv dann schon durchaus eingebunden. Und ja, bei Grifo gehe ich mit. Kein gutes Grifo-Spiel, aber jetzt auch kein schlechtes. Ich finde, man hat jetzt die letzten Wochen auch schon schlechtere Partien von ihm gehabt, aber es war halt ein eher unauffälliges. Dass halt Muslia trotzdem erst zum 89. reinkommt, hat mich dann echt ein bisschen gestört, weil gerade eben, wenn man so ein Weißhaupt bringen könnte, ein Muslia vielleicht so, ja, machst halt in der 80. schon, dann hast du noch mal so 10, 15 Minuten, wo zwei wirklich noch wirbeln könnten. Hätte mich mehr gefreut, glaube ich, im Stadion. Das hat dann wirklich dazu geführt, dass die letzten Minuten mir dann wirklich keinen Spaß auch mehr gemacht haben und ich wirklich ernüchtert war, weil es dann doch sich ein bisschen aufsummiert hat über den Eindruck, der sich in der zweiten Halbzeit immer mehr verfestigt hat, dass ich einfach nicht zufrieden war mit dem Spiel, mit dem Auftritt, und dass man dann halt nicht mal noch versucht, Impulse von der Bank frühzeitig zu bringen, hat dann echt ein bisschen auf meine Laune geschlagen.
Ja, muss einfach sagen, ich war enttäuscht, dass man, also ich finde immer so große Ausdrücke dann, ne, Forum, Twitter und sowas, wo Leute vielleicht auch gerade noch sauer sind, weil sie es halt gerade sehen, aber ne, so Arbeitsverweigerung und so, das finde ich immer Quatsch, weil A, also es war auf jeden Fall kein Problem von zu wenig Laufen und zu wenig Bock oder sowas, aber es war schon, und das kann man, glaube ich, auch vom Trainerteam dann auch sagen, man hat hier nicht auf Sieg gecoacht und nicht auf Sieg gespielt, sondern man hat das halt so runtergespielt dann am Ende. Und wenn es bei rausgesprungen wäre, klar, aber man hat erstmal geguckt, dass man den Punkt sichert. Und ich verstehe das grundsätzlich, aber es war so klar, dass Köln jetzt alles nach vorne werfen muss, weil sie brauchen diesen Sieg, haben es später gemacht, als ich dachte, also wirklich erst so ab der 87., 88. haben die aufgemacht. Aber also es gab eine Szene dann kurz vor Schluss, wo dann sogar noch der, wo Köln dann noch einen, ich glaube, einen Eckball oder sowas hatte. Und Schwäbe ist mit vorgekommen. Und dann dachte ich mir, ja, dann stell doch einen jetzt an die Mittellinie. Also hab den, also wir haben ja diese einmalige Chance, dass man hier ein Unentschieden-Spiel hat und der Gegner muss auch komplett aufmachen. Die Chance, dass du triffst, ist höher als der Gegner. Das sonst würden uns Gegner nämlich immer machen. So, das ist, warum deswegen funktioniert das nicht. Deswegen ist die Chance höher, dass du dein Tor daraus machst. Und dann nutzt das doch. Dann stell doch deine schnellen Leute da, vielleicht sogar zwei dahin, dann hast du immer noch echt ordentlich Leute dahinter oder einen halt wenigstens dazwischen für den zweiten Ball und einen halt für den tiefen Sprint und probier was. Aber ja, das, also das war kein Versuch, das Spiel auf jeden Fall zu gewinnen, sondern irgendwie halt nicht zu verlieren. Und das, ich verstehe es grundsätzlich, das war sogar für die Tabelle am Schluss besser. Aber das ist halt auch nicht so ganz, was ich mir grundsätzlich wünsche, auch wenn wir tabellarisch ganz anders dastehen, finde ich, dass in so einer Situation auf den Sieg gehen, ist ja auch einfach punktemäßig immer durchschnittlich also, besser und entspricht eigentlich auch mehr meiner Idee von Freiburg.
Wenn man es mal so sagt, gewinnt man dieses Spiel, wird schon sehr, sehr schwer, Platz 7 noch zu verlieren, als Beispiel. Das sind dann, also ich kann es voll nachvollziehen und im Endeffekt ist es, man war die schnellere Schnecke an diesem Wochenende von allen Mannschaften, die vorne sind. Aber es hat, das war schon wieder so ein Spiel, das hatten wir jetzt halt sehr viele Jahre jetzt nicht, dass wir solche Spiele so im Auftreten hatten irgendwie. Also weil so in den letzten zwei Jahren, natürlich, wir müssen jetzt gar nicht das Fass aufmachen, wie verwöhnt man war und so weiter. Die letzten Jahre, das ist ja alles richtig und man steht immer noch gut da. Das ist Meckern auf hohem Niveau. Vor ein paar Jahren wären wir froh gewesen, wenn wir zwei Spieltage vor Schluss meckern können, dass wir in Köln Unentschieden geholt haben und noch uns für international qualifizieren können. Das sei ja dahingestellt und das ist ja, glaube ich, selbstverständlich, dass das keiner kritisieren kann und will. Aber fußballerisch war es halt echt mau und dann eben dieses nicht letzte Risiko zu gehen. Also ich sag so, wir wären, glaube ich, alle ausgetickt, wenn genau das passiert wäre bei dem Freistoß in der 92., dass er irgendwie abgefangen wird, weil der war auch wieder nicht gut, dieser Freistoß. Und dann landet der Ball bei Adamu und der sprintet allein aufs Tor zu und macht dann auch noch das Tor. Das wäre dann Kacino eine Geschichte, die nur der Fußball schreibt. ja, deswegen, es war halt dann wirklich sehr ernüchternd, weil, also gefühlt war das, also natürlich Gästeblock hat gesungen und so und man, aber es war schon sehr, sehr leise im Stadion, weil irgendwie beide Mannschaften nicht
Köln
zu
war
viel
schockiert.
Waren.
Also,
Köln war schockiert, ja. Weil die haben, also eigentlich konntest du keinen einfachen Gegner haben als den SC Freiburg in dieser Situation, weil das war wirklich nicht besonders gut und dann halt zu merken, ja scheiße, selbst gegen die reicht's nicht.
Ja, das war, also ich glaube auch, man konnte auch nicht sauer sein auf die Mannschaft, weil es war klar, Köln hat es mehr versucht und es war auf gar keinen Fall ein Problem, dass Köln es nicht riskiert hat oder so, aber es war echt so leise nach dem Spiel. Ja. Erstmal, weil klatschen kannst du nicht, es reicht nicht, das ist vermutlich, ist es vielleicht der Abstieg, du weißt es aber auch nicht, weil Mainz hat noch nicht gespielt und so. Super seltsame Situation. Also ich glaube tatsächlich, der Gästeblock war da erstmal das lauteste und wir waren auch schon nicht euphorisch auf jeden Fall.
Ja, genau, ich glaube, das trifft sehr, sehr gut und auch den Eindruck, den du jetzt gerade gesagt hast vom Stadion, ich war danach noch in einer Kneipe mit ein paar Leuten und habe da auch mit Kölner Fans gesprochen und die hatten genau diesen Eindruck wiedergegeben. Die waren zwar so ein bisschen nach dem Motto, ja, eigentlich sind wir abgestiegen, aber ja, irgendwie jetzt dann auch nicht und was machen wir jetzt eigentlich damit? Also es war eigentlich ein gutes Spiel, man kann denen keinen Vorwurf machen, aber wenn wir absteigen, oh Gott, dann sind wir gezwungen, nächstes Jahr wieder aufzusteigen, weil wir haben ja kein Geld und überhaupt und Transfers und ach, das sehr große Ernüchterung einfach, weil, also die waren nicht sauer oder frustriert, sondern wirklich ernüchternd und ja, ein bisschen war ich das ja auch. Also ich war vielleicht ein bisschen mehr sauer.
Genau.
Aber trotzdem war ich auch ernüchtert, weil ich gedacht habe, boah, das da war also ist ja auch nicht immer billig, so eine Reise zu machen. Aber das Fass will ich jetzt gar nicht aufmachen eigentlich. Aber es war halt wirklich das Schlechteste an dem Tag, war das Happening, für das man hingefahren ist, wenn man so will.
Ja.
Und ja.
Also es ist ja auch immer was anderes, wenn du es halt in das Spiel verlierst oder sowas, das ist was anderes, aber es war schon, also für viermal aufs Tor schießen ist schon hart. Also es
ja,
hat einfach
eben.
Keinen
es
Spaß
hat,
gemacht.
Es hat einfach keinen Spaß gemacht, genau, das ist es, weil ich kann auch mit einer ärgerlichen Niederlage, da regt man sich zwar auf oder so, aber dann ist da wenigstens Emotion drin oder so, aber das war halt, irgendwann war es vorbei und denkt man, ja, cool, also wow, das Wetter passt zum Ergebnis und zum Spiel.
Ja, Alex hatte auch irgendwie geschrieben, dass ich, hatte bei ihm zu Hause waren 7 Leute, 2 Kölner, er und halt Neutrale und so, und alle haben einfach erschlagen gefühlt von der Partie. Also das
war, wie war das, das war einfach kein gutes Fußballspiel. Man hätte einfach auch aus dem Fenster schauen können und es wäre genau gleich interessant
ja,
gewesen.
Genau.
Das trifft es eigentlich auch ganz gut.
Ja. Trotzdem dann nach Spiel ist rum. Ich würde als einzigen, also wir hatten vorhin schon mal gesagt, die Abwehrreihe war, fanden wir, glaube ich, beide ganz gut, ne? Also gerade Keitel hat echt einiges wegverteidigt. Wen wir jetzt echt wenig erwähnt haben, du hast einmal gesagt, dass nicht so viel geklappt hat wie in den letzten Wochen. Dorn würde ich vielleicht nochmal insoweit negativ herausheben, als dass man halt auch sagen kann, er ist auf jeden Fall der beste Spieler der Rückrunde, ohne jede Frage für mich beim SC. Und er hatte einen schlechten Tag, fand ich. Wir haben auch ein bisschen diskutiert, Diego hat wenigstens was probiert und ja, es hat auch nichts davon funktioniert. Und dann vielleicht muss man auch sagen, ein SC, bei dem die komplette spielerische Dynamik daherkommt, dass ein Mann irgendwie was Cooles macht und dann die anderen wieder mitreißen kann, das reicht halt nicht. Aber also aktuell kann der SC es sich nicht erlauben, dass Scholloy und Doan kein gutes Spiel haben und das war halt der Fall.
Und Grifo halt, da kommen wir wieder eben auch
mit. Ja, aber das kennen wir jetzt leider schon ein bisschen. Ne?
Ja, wir kennen schon, aber das hattest du halt auch die letzten Jahre, da hattest du, wenn Doan nicht gut war, das auf der anderen Seite in Grifo, dann Scholloy, also du hattest da immer so diese, auch seitenverlagerungstechnisch dann immer so eine Seite, die dann doch irgendwie positiv herausgestochen ist. Und in dem Spiel war es jetzt halt so, dass Doan sich eher Grifo angeglichen hat als andersrum. Und dann waren halt eigentlich beide Seiten nicht besonders ertragreich, auch wenn natürlich jetzt Grifo durch diese eher Achterposition jetzt nicht als Linksaußen gespielt hat. Aber dann war halt schon, Scholloy war okay, würde ich schon ein bisschen positiv rausheben wollen. Aber bei ihm klappt in letzter Zeit nicht alles, sagen wir es eher so. Er ist sehr, sehr bemüht, aber er hat eine bessere Hinrunde gespielt beispielsweise. Und ja, bei Doan merkst du halt, dass er auch, wenn man es auch die letzten Spiele ein bisschen Revue passieren lässt, also Mainz oder auch Wolfsburg oder so, schon der absolute Unterschiedsspieler im offensiven Bereich, was Ideen anging und auch Schnelligkeit anging. Und das konnte er halt nicht zeigen am Samstag. Und dann merkst du genau bei solchen Situationen halt erst, wie beim restlichen Team gerade nicht das Potenzial oder das Potenzial nicht auf den Platz bringen können, um das irgendwie aufzufangen. Und das ist schon sehr schade. Und da sieht man dann leider, oder da merkt man dann schon so ein Fehlen von einem Röhl, der gefehlt hat jetzt im Spiel. Dann eigentlich auch ein Kofi, der dann halt so eine Komponente vielleicht in so einem Spiel auch was machen könnte. Oder eben ein Weißhaupt, der jetzt zumindest wieder im Kader ist und vielleicht nochmal reingeworfen werden kann jetzt in den letzten 2 Spielen. Es wird Zeit für Sommerpause. Also irgendwie, ich bin da mittlerweile echt bereit dafür. Es war eine lange und anstrengende Saison. Und wenn ich das als Fan schon bin, dann darf man das als Spieler auch ein bisschen sein. Ohne es das als Entschuldigung heranziehen zu wollen, aber da, also man merkt halt schon, also gerade so das auch das Abfallen der Abwehrreihe, du musst jetzt halt, ein Keitel muss halt IV spielen und kann jetzt halt nicht die zweite 6 neben Eggestein in so einem Spiel bei einem Höfler-Ausfall spielen, weil einfach die Defensive, Lienhardt fehlt, Schmidt fehlt, Ginter fehlt, du musst ihn halt dann zurückziehen in dem Moment. Und das, da kommt so eins zum anderen, was es erklären kann, nicht entschuldigen soll, aber zumindest als Erklärung dienen kann, warum halt da gerade so aus dem Zentrum aktuell sehr wenig kommt. Wenn Höfler nicht spielt, unter dieser Voraussetzung, weil diese Spieleröffnung von Höfler oder auch dieses Mal Abschirms um die eigene Achse drehen, den Gegner verhungern lassen, was halt Höfler sehr gut macht, hattest du halt in dem Spiel praktisch nicht.
Ja, und auch im Winter war es ja schon mal, die schlechtesten Spiele von der reinen Spielaufbauqualität waren oft eben die, wo man hinten eine Abwehrkette hatte, die völlig ohne Ginter und Lienhardt kommen musste. Der Keitel-Kniff hat nochmal ein bisschen was gerettet dann damals, um da wieder spielerische Qualität aus der Mitte reinzubringen, aber das hat halt auch seine Grenzen und auch da, der hat es halt zu Recht, finde ich, sehr, sehr konservativ gespielt. Sehr, sehr gut dann darin, aber im Zweifel eben weggehauen, statt dann nochmal aufzubauen. Ich glaube, das ist genau das Richtige in der Situation, aber es ist natürlich nicht, wie du es idealerweise spielen möchtest.
Wenn man es auch vergleicht mit dem Spiel gegen Mainz zum Beispiel, wo ihm ja dann wirklich ein, zwei Patzer auch verlaufen sind, ist das, glaube ich, auch gut so, dass er so gespielt hat, wie er gespielt hat. Und es war ja auch erfolgreich. Also das würde ich auch schon sagen, dass so von den Feldspielern war auf jeden Fall Keitel schon der, der das am besten gemacht hat. Aber es führte dann halt genau zu diesem Effekt, dass von er halt gar nicht in der Spieleröffnung halt drin war.
Ja, kommen wir dann direkt dazu, weil ich würde auch sagen, bester Feldspieler hatte ich auch Keitel, aber Spieler des Spiels habe ich dann Atubolu. Wie ist es bei dir?
Ja, da gehe ich absolut mit. Begründung hatten wir ja vorhin schon kurz geschrieben und einfach, weil er, der war derjenige, der sein Niveau komplett auf den Platz gebracht hat und ja, Punkt.
Ja, die anderen gehen auch mit. Misha, Patrick haben auch Atubolu, nur Alex fällt raus, der hat hat Waldschmidt genommen, weil absolute Wurst. Dann bleiben wir mal bei einstimmig Atubolu und Shoutout an Waldschmidt für ein entweder schlechtes oder gutes Spiel, je nachdem.
Ich find's, das muss ich mal kurz nochmal erwähnen, weil wir es ja vorhin davon hatten, als Patrick geschrieben hatte, ja, Waldschmidt, bester Kölner, und wirklich wir beide denselben Gedankengang hatten, oh, der hat dass der überhaupt gespielt hat. Das ist uns ja gar nicht so
wirklich.
Hätte ich wirklich, ist mir nicht aufgefallen im Stadion.
Ja, doch, zwischendurch hatte ich ihn mal quasi, ah ja, guck mal hier, bla bla, und dann, ja, das fand ich gut, das fand ich schlecht.
Die Hacken genau. Tritt, da ist er mir aufgefallen.
Ja, genau. Ja, also ich achte aber natürlich auch deutlich weniger auf den Gegner im Stadion, ja, als ich das vom Fernseher tue. Heinzi zum Beispiel kam ja auch rein in der 57. und habe ich dann auch nicht mehr dran gedacht, außer dass ich mal irgendwann dachte, ah, guck mal, den Laufstil habe ich wieder erkannt, weil er diesen leicht buckeligen Lauf eben hat. Genau. Ja, dann machen wir das Spiel doch zu. Das war jetzt auch lang genug für ein grausiges 0-0. Und hoffen auf bessere Spiele und können ja trotzdem jetzt mal feststellen, kommen wir gleich mal zur Lage in der Bundesliga, aber der Punkt war sehr wertvoll. Der SC Freiburg hat aus den letzten 3 Spielen, wo wir gegen Mainz, Wolfsburg und Köln eigentlich mit 6-9 Punkten erwartet haben, um da vielleicht auf Platz 7 zu springen. Stattdessen hat man 2 Punkte geholt und ist trotzdem von Platz 9 auf Platz 7 gesprungen. Fußball ist seltsam. Kommen wir nochmal dazu. Erstmal gucken wir mal das Wochenende für die restlichen Leihspieler und die anderen SC-Teams an. Bei den Leihspielern erstmal Kevin Schlotterbeck wieder extrem erfolgreich. Er macht seinen Lauf gerade weiter. Tor gegen Union. Wieder 1-2 Abwehrsituationen, die ein bisschen wild sind. Aber ich glaube, Bochum kann sich gerade sehr bei ihm bedanken insgesamt. 90 Minuten gespielt natürlich. Und es sind jetzt 6 Scorer in den letzten 11 Spielen. Also der hat sein Torriecher.
Ist da sein Eigentor mit eingerechnet in den 6 Scorern?
Nein. Wenn man will, dann vielleicht 7 Scorer. Ja, und hat jetzt Bochum auf jeden Fall in einem 4-3-Sieg da gegen Union, den sie unnötig spannend gemacht haben, hat es jetzt auf jeden Fall hat de facto die Klasse, würde ich sagen. Mal schauen, ist ein bisschen früh vielleicht, aber es sind 4 Punkte auf Mainz und dann müsste Union auch noch dran vorbeiziehen, weiß ich nicht. Also ein Punkt dürfte ihnen vermutlich reichen, um das dicht zu machen. Und ja, spielen dann nächste Woche in Leverkusen, das heißt, vermutlich sind sie auf Schützenhilfe angewiesen, aber ich denke, sie haben genug gemacht. Und Sique in Belgien hatte kein so gutes Spiel, hat 75 Minuten gespielt in einem 4-1-Sieg, aber viele Ballverluste und wieder so eine bisschen typische Sique-Passstatistik, 8 von 18 unter 50%. Ist, wie gesagt, auch immer so ein bisschen sein Stil, ne? Sehr vertikale Bälle spielen, sehr probieren, irgendwie da in die Tiefe zu kommen und so. Wenn sie kommen, ist geil. Mal gucken, ob wir dann eben im Sommer unter Schuster sehen können. Und Robert Wagner hat ein absolutes Hammertor gemacht beim 3-3 und hat 90 Minuten durchgespielt. Potenziell spielt er sich doch in dieses zentrale Mittelfeld für nächsten Sommer oder für diesen Sommer und für nächste Saison. Ist halt die Position, die vermutlich am stärksten besetzt ist beim SC, wenn du Röhl mit dazu zählst und Eggestein eben als den offensiven Zentralmittelfeldspieler. Und noch nicht so ganz klar ist, welche Rolle denn Osterhage jetzt vorgesehen ist. Und was natürlich auch immer die Frage, was möchte denn Schuster am liebsten spielen lassen? Ist es eine Situation wie jetzt hier, ne, dass du 2 Achter spielen lassen möchtest vor einem Sechser, dann hast du natürlich wieder das angewiesen auf ein bisschen mehr und so. Aber ich glaube, er hat zumindest in letzter Zeit auch wieder gezeigt, dass er Anwärter ist, das schon zu machen. Und er hat ja auf jeden Fall auch eine coole Freiburger Biografie. Genau. Und ansonsten eben Ezekwem weiterhin nicht zur Verfügung. Die anderen SC-Teams erstmal bei den Männern, die U21 gewinnt gegen den Tabellenzweiten 3-1-Sieg. Lungwitz, Mazambi und Marino haben getroffen. Bräunig war bei den Profis dabei, hat nicht gespielt. Bisschen schade, weil sein Bruder spielt bei Regensburg. Das wäre ganz fun gewesen. Ja, war jetzt anfangs jetzt kein wirklich tolles Spiel. Die erste Chance war tatsächlich das 1-0. Später dann der Ausgleich, aber dann mit einigen Szenen in den Highlights auf jeden Fall noch und dann auch eben sah verdient aus nach dem 3-1. Konnte es aber nicht voll sehen. Sieht aber nach Verabschiedung mit Würde aus im Moment, auch wenn man vermutlich nicht mehr an Platz 19 rankommt, aber auf jeden Fall schon mal besser, als man vor ein paar Wochen noch da stand.
Und man hat ja auf jeden Fall durchaus, es hat durchaus eine Auswirkung gehabt, weil Regensburg dadurch jetzt auf 3 gefallen ist, Münster jetzt den Aufstieg in die zweite Liga dadurch jetzt in der eigenen Hand hat und auf 2 sich geschoben hat. Also hat man wirklich nochmal mit einem der wenigen Siege, die man diese Saison eingefangen hat, echt nochmal ins Aufstiegrennen auch eingegriffen. Unerwartet, würde ich mal sagen.
Ja, und kann das weiterhin machen, weil man spielt, nächste Woche geht es gegen Saarbrücken, genau. Die sind ja jetzt nicht mehr da drin, haben ja einen relativ schlechten Monat auch gehabt. Aber,
und dann noch gegen Viktoria Köln, also die nächsten zwei sind eher nur Verabschiedung mit.
Aber sind dann sehr, also das sind ja wohl die Sachen, die wo klassischerweise alle abgeschaltet haben. Also ja. Kannst du schon nochmal deine 4 Punkte vielleicht holen, um da sich auf Platz 19 zu schieben, wenn Lübeck keins mehr holt.
Ja, also es fände ich irgendwie, weil man ist schon eine Steigerung nochmal zu sehen, jetzt auch in den letzten Wochen. Natürlich, der Abstieg war ja schon, ob es ein halbes Jahr war oder so, wo wir schon gesagt haben, dass sie eher abgestiegen sind. Dafür verkauft man sich echt gut und hat sich so langsam schon ein bisschen gefunden, hat ein paar wirklich interessante Spieler. Und wenn man es wirklich noch schaffen sollte, sogar noch Vorletzter zu werden nach der Saison, wäre das aller Ehren wert.
Und ja, also aktuell ist man in der reinen Rückrundentabelle 17. Vielleicht wenigstens da nicht im Abstiegsbereich zu sein am Schluss, also noch einen zu klettern, das wäre ja auch ganz nett. Und die U19 hat 5-1 gegen Mannheim gewonnen, sind damit weiterhin Invincibles, Leverkusen-Style, 22 Siege und ein Unentschieden, ist ein bisschen nervig. Am Donnerstag ist Verbandspokalfinale gegen den FC, Freiburger FC. Und wer jetzt Bock auf ein richtig geiles Freiburg-Derby hat, kann am Feiertag total passend nach Willingen-Schwenningen fahren, weil da ist das Finale. Das ist ein bisschen nervig. Also, es stand natürlich schon vor langem fest, Verbandspokalfinale, bla bla, aber das ist schon ein bisschen blöd, wenn du Stadt-Derby hast und dann hast du es in Willingen. Naja. Aber das wäre ein schöner erster Moment, schon mal diesen Titel holen.
Bevor man dann in Potsdam bald den zweiten holt.
Bevor man dann das Triple quasi
klar macht. Das Triple, genau.
Ja, genau wie Leverkusen. Bei den Frauen, du warst vor Ort, weil du hast es tatsächlich gegeben und bist von Köln morgens noch rechtzeitig heimgefahren, um ein 0-1 Heimniederlage gegen Essen zu sehen. Wie war's denn?
Also, ich bin hingegangen, weil es hat mit der Deutschen Bahn alles geklappt, was ja erstaunlich ist. Und da kann man schon mal applaudieren. Das Wetter war okay und Dreisam Stadion bei gutem Wetter. Wieso nicht? Kann man machen. Ich war ziemlich müde von dem Samstag und ein bisschen gerädert. Aber ja, Heimspiel der Frauen, wieso nicht? Um viel geht's ja nicht mehr in der Saison. Eigentlich nur darum, sich ja mit erhobenen Hautes ein bisschen in die Sommerpause zu retten und möglichst noch mit einem Heimsieg zu retten. Ich glaube, wir alle hatten gehofft, dass es halt vielleicht passieren würde. Jetzt gegen Essen, auch wenn es schwer war, wer die letzte Folge mit uns und Helene gehört hat, ja, weiß ja, dass wir mittlerweile ein bisschen auch pessimistischer geworden sind oder realistischer, was unsere Einschätzung angeht. Und die wurde leider gestern wieder ein bisschen bestätigt in dem Spiel. Es war eigentlich eine relativ gute oder verhältnismäßig gute erste Halbzeit vom SC. Man hatte 2-3 hochkarätige Chancen, in Führung zu gehen. Gerade dieser Kolb hatte eine Riesenchance kurz vor der Halbzeit, wo man in Führung hätte gehen können. Gleichzeitig hat man wieder durch eigene Böcke, sowohl von Borggräfe mit einer Unsicherheit, als auch ein, zwei desaströsten Abwehrstellungsspiele Essen gerade dazu eingeladen, in Halbzeit 1 eigentlich auch 2-3 Dinger zu machen. Deswegen ging es leistungstechnisch gerecht mit einem 0-0 in die Pause. Zweite Halbzeit kam Essen ein bisschen besser ins Spiel. Und dann fängt man sich halt ein absolut dämliches Tor nach einem Standard. Ein Freistoß, wo alle SC-Frauen gefühlt auf Abseits spielen, außer Janina Minge, die das komplett auflösen. Dann stehen zwei Essenerinnen allein vor Borggräfe, die dann nicht mehr rechtzeitig klären kann. Und schieben dann 1-1-0. Und danach hast du noch eine halbe Stunde mit sehr vielen Fehlpässen, einigen Wechseln und man hat es versucht, aber es war nicht ertragreich. Rough. Also ich bin sehr froh, wenn die Sommerpause ist, nicht nur bei den Männern, sondern auch bei den Frauen. Es gab danach auch einen Mannschaftskreis, also wo nicht nur die ganze Mannschaft da war, sondern auch das komplette Funktionsteam und Merit Felde mit Baby in der Tragetasche und Kim Fellhauer, die mit beiden Krücken dann hingehumpelt ist in Richtung Mittelkreis, die wenigstens am Anfang, das war ganz süß, das habe ich in einem Video von den SC-Frauen gesehen, als die SC-Frauen sich aufgewärmt haben, zumindest ein, zwei Pässe wieder gespielt hat. das ist geil. Also was das angeht, muss man sagen, scheint es einfach im Team an sich zu funktionieren und eine coole Basis zu sein. Theresa Merk hat da eine Ansprache gemacht in dem Kreis und es waren aber, die Spielerinnen waren sehr, sehr gedrückt und sehr, sehr traurig nach diesem Spiel. Ob es jetzt in der Ansprache irgendwas gab, was sie doch mal bedrückt hat, weiß ich nicht. Also es sind noch ein, zwei Tränen geflossen bei Spielerinnen. Aber man merkt schon, dass die einfach, ich glaube, die haben einfach auch keinen Bock mehr auf diese Spiele und einfach ein schlechtes Spiel nach dem anderen zu haben. Selbst wenn du mal gute Ansätze hast, du verlierst es halt doch immer wieder durch individuelle Patzer oder Abstimmungsschwierigkeiten. Und es ist halt, ja, man trifft nicht, man hat keine Torgefahr und das ist, also ich glaube, es ist bei denen fast noch wichtiger als bei den Frauen, dass die Sommerpause ist und da bin ich einfach sehr gespannt, was dann mit Nico dann passieren wird im Sommer, wie dann das Spielsystem sein wird und so. Taktisch vielleicht noch ganz zu sagen, auch wenn ich ja gar nicht zu viel ins Detail gehen will, das werden wir alles in der Saisonfazitsfolge dann wahrscheinlich der SC-Frau noch mal ein bisschen genauer beleuchten, dass Carrick diesmal die 6-Position gemacht hat und Steuerwald mal wieder zurück in die IV gegangen ist. Was an sich eigentlich auch funktioniert hat, man hat sogar zwischendurch im Spielaufbau wirklich fast schon Dreierkette gespielt und hat dann Lisa Karl und Gudorf sehr weit aufschieben lassen. Aber gerade Gudorf ist halt keines gelernte Rechtsverteidigerin oder zumindest nicht in der Viererkette und die hat dann doch bei ein, zwei Defensivaktionen leider hinten gefehlt, was es dann auch wieder, wo man Essen ein bisschen eingeladen hat. Im Großen und Ganzen, es war halt mal wieder ein gebrauchtes Heimspiel. Also man kann sehr froh sein, dass Nürnberg und Duisburg eine so schlechte Saison hatten, obwohl man denen Punkte geschenkt hat, dass man nichts mit dem Abstiegskampf zu tun hatte, weil man ist auch in der Rückrundentabelle wirklich desaströs, glaube ich, wieder.
Genau wie letztes Jahr leider auch schon. Aktuell führt Leipzig und damit wäre man auf Platz 9, also von 12. Ne, das Leipzig wäre vorne dran. Das könnte man am letzten Spieltag dann noch korrigieren, vermutlich. Erstmal aber geht's am nächsten Spieltag nach Frankfurt. Die sind richtig gut drauf, haben sich gerade ihren dritten Platz gesichert, relativ gegen Hoffenheim auswärts 1-3 gewonnen, mit mehreren 100 Auswärtsfans dabei. Sah ziemlich cool aus. Und da muss der SC am Montag ran. Auch wieder ein Scheißtermin. Für mich natürlich noch ganz gut machbar. Ich werde da sein, ein, zwei Frankfurter hoffentlich auch. Und vielleicht noch ein paar weitere, die zu alles fahren. Ich freue mich über jeden. Genau. Und dann gucken wir, ob wir da vielleicht mal ein bisschen ärgern können. Aber ja, wie du. Also hab auch nicht viel hinzuzufügen. Wir sprechen da nochmal ausführlicher, was alles gerade nicht klappt und klappt. Fand Gudorf zumindest defensiv eigentlich, hat immer mehr ein paar Rettungsaktionen auch gehabt, also ein paar Superheldinnenaktionen. Aber es, ja, ist einfach, macht auch einfach gerade alles nicht so viel Spaß und Spielerinnen irgendwie teilweise auch nicht. Und dann manchmal braucht man einfach so ein Reset in einer kompletten langen Sommerpause und ich hoffe, das hilft dann. Genau. Aber es gibt ja auch noch bessere Neuigkeiten von den Frauen, zwar von der 2. Mannschaft. Denn dort hat man die Tabellenführung in der 3. Liga wieder zurückgeholt, also in der Regionalliga Süd. Die U20 ist nach dem Sieg bei 3-0 beim FFC Hof und der gleichzeitigen Niederlage von Hecknach in Offenbach auf Platz 1 gesprungen und ist 2 Spiele vor Schluss, hat man es jetzt wirklich voll in der eigenen Hand. Wenn man beide gewinnt, ist man durch. Nächstes Spiel ist zu Hause gegen Eintracht 3, das ist sehr machbar. Und dann wäre das letzte auch noch in München, die jetzt auch nicht weit oben sind in der Tabelle. Das, ja, Also das riecht ein wenig nach Aufstieg und das ist ja schon mal ganz cool, weil aus der zweiten Liga steigen gerade viele Zweitvertretungen ab und dann hätte man da potenziell, wenn man in Frankfurt die einzigen, je nachdem, wie es da jetzt genau ausgeht. Und ja, also es ist noch nicht durch, muss man noch gut drum fighten, aber das wäre natürlich mal wieder ein ganz guter Bonus noch und vielleicht diesmal dann die Klasse halten. Dann hätte man noch nächstes Jahr hier wieder ein paar Spieler, die ein bisschen näher dran sind an der Bundesliga, weil das ist schon ein krasser Unterschied nochmal. Ja. Genau. Aktuell steigt Hoffenheim sicher ab aus der zweiten, also Hoffenheim 2, Wolfsburg 2 steigt sicher ab und Bayern 2 ist punktgleich mit Weinberg, also um den letzten Abstiegsplatz. Da wäre schon ganz cool, wenn man da die Zweitvertretung wieder drin hätte.
Genau. Ja, yep, absolut.
Dann springen wir jetzt nochmal zum Schluss zur Herren-Bundesliga. Wir haben, glaube ich, ja beide gar nicht so viel sehen können, weil du warst in Köln, ich war in Köln und am nächsten Tag bist du noch durch die Gegend gefahren und dann warst du bei den Frauen. Das heißt, so viel hast du vermutlich nicht gesehen, aber hast du ein Spiel noch irgendwie mitgenommen?
Ja, also einerseits muss man sagen, Grüße an die liebe Alena, die mit uns im Blog stand, die BVB und SC-Fan ist und die sich bereit erklärt hat, zu diesem Spiel natürlich mit zu uns zum Köln-Spiel zu gehen und dabei das 5:1 von Dortmund verpasst hat, die in der absoluten B11 gespielt haben, also wirklich einmal komplett alles ausgetauscht haben und Augsburg aber sowas von vermöbelt haben, inklusive Tor von Marco Reus, was natürlich wohl emotional ein krasser Moment war. Ansonsten, ich habe die Sonntagsspiele dann trotzdem so weit möglich gesehen, also ja, die letzte Viertelstunde von Union Bochum und dann die anderen Spiele. Bochum war halt krass, dieses Spiel, also das völlig verrückt und dass Union Berlin jetzt wirklich nochmal richtig Angst haben muss, jetzt nochmal einen Trainer geschmissen hat. Interessant. Hätte ich nicht gedacht, dass die ehrlich gesagt nochmal unten reinkommen. Aber sie können sich ja glücklich schätzen, dass sie gegen uns am letzten Spieltag spielen. Deswegen sollten die sich wahrscheinlich gar keine Sorgen machen. Leverkusen ist einfach nicht zu schlagen. Und ja, weiß nicht, ob ich schon zu Heidenheim springen will, weil ich glaube, davor sollten wir noch ganz kurz erwähnen, dass auch Bayern mit einer quasi B11 gespielt hat, aber die gar nicht so krass rotieren können, wie das der BVB gemacht hat. Weil dann merkt man auch, dass Bayern gar nicht diesen tiefen Kader hat. Da müssen dann
sind
halt
auch sehr viele Verletzungen dabei
gewesen. Ja, aber das spielt ja alles ein bisschen beieinander. Die haben so ein bisschen das SC-Problem, dass dann doch ein paar wichtige Personen fehlen. Und Stuttgart gewinnt halt auch gegen die Bayern. Können halt wirklich noch Vizemeister werden. Worauf ich ja gar keinen Bock habe, aber es ist leider eine sehr, sehr gute Saison von denen. Das muss man neidlos anerkennen.
Schön getroffen.
Sogar eine wichtige Einwechslung, alles, was ich gelesen habe, dass er auch wirklich noch daran beteiligt war, dass das Spiel dann wirklich nochmal zu Stuttgarts Gunsten gesprungen ist, auch die Einwechslung von Silas noch. Ja, ansonsten, es ist halt, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, es ist ein absolutes Schneckenrennen da oben. Und wenn man sich so die Ergebnisse anschaut, will keiner nach Europa, aber irgendwie müssen wohl wahrscheinlich 8 Mannschaften nach Europa nächstes Jahr. So unter der Voraussetzung, dass Leverkusen den Pokal gewinnt. Und das ist schon krass, weil alle Frankfurter, denen ich auf Twitter beispielsweise folge oder so, die regen sich seit Wochen über die Leistung der SG auf oder seit Monaten, sind aber immer noch Sechster und mittlerweile 4 Punkte vor uns. Das ist sehr wahrscheinlich, dass die auf diesem Platz bleiben oder zumindest könnte sehr gut sein, dass wir sie auch nicht mehr einholen werden. Wir sind Siebter, du hast gesagt, mit 2 Punkten aus den letzten 3 Spielen gegen Teams von unten sind Siebter, haben uns sogar noch entfernt von Augsburg an dem Wochenende wieder. Hoffenheim und Heidenheim konnten auch nicht aufholen, weil die ebenfalls unentschieden gespielt haben. Bremen hat unentschieden gespielt. Und auf einmal, Wolfsburg, die letzte Woche noch einen Klassenerhalt gefeiert haben, haben wir jetzt theoretisch das Saisonziel noch von Hasenhüttl mit aufbekommen. Das war noch nie so einfach, Europa zu erreichen. Vielleicht kriegen wir das auch noch hin. Das sagt alles darüber aus, wie absolut skurril diese Endphase der Saison ist. Also, ich find's krass, die einzige Mannschaft, die damit, die fast schon noch aufpassen muss, sich doch noch unten rein zu rutschen, ist Gladbach meiner Meinung nach, weil die ist wieder, da funktioniert ja gar nichts bei denen. Aber es ist alles eine ganz, ganz skurrile Endphase und es ist wirklich krass zu sehen, wie die Top 5 der Liga, der Rest der Liga so enteilt sind, wenn man sieht, dass Dortmund, Frankfurt 15 Punkte Abstand sind und Frankfurt, Union 15 Punkte, also zwischen 5 und 6 so ein großer Abstand wie zwischen 6 und 15.
Wahnsinn.
Das ist wirklich Wahnsinn, ja.
Ich würde auch gar nicht immer so eine große Tendenz für die nächsten Jahre daraus machen oder so. Es gibt manchmal einfach so Saisons, aber es ist schon extrem. Also dass Frankfurt sehr sicher eben mit aktuell 45 Punkten Sechster werden wird, während wir da letztes Jahr an den 60 gekratzt haben, um da dann nicht Champions League zu spielen und so. Und es gab diesen schönen Thread, den du mir nochmal geschickt hast, von Marvin SCP07, der einfach mal sich durchgeschaut hat, was denn die schlechtesten 6, 7, 8 Platzierten waren der letzten Jahre. Und wenn nicht ein Wunder passiert, dann werden wir einige seit der Einführung der 3-Punkte-Regel, also seit jetzt auch 30 Jahren, die schlechtesten Mannschaften auf diesen Plätzen sehen, weil auf Platz 6 wäre der schlechteste Sechster ever war 47 Punkte. Das kann Frankfurt noch überbieten, denke ich, mit einem Sieg. Auf Platz 7, der schlechteste Siebtplatzierte ever, war der HSV mit 45 Punkten. Das heißt, wenn nicht Freiburg oder Hoffenheim beide letzten Spiele gewinnen, wonach es aktuell irgendwie bei beiden Mannschaften nicht so richtig aussieht, wird es einen neuen schlechtesten Siebten aller Zeiten geben, weil die anderen sind jetzt schon zu weit weg oder müssten 20 Tore schießen, um das noch aufzuholen.
Ja, und gleichzeitig hast du oben, kann der beste Dritte aller Zeiten gekürt werden, der beste Vierte, der beste Fünfte, wenn die oben weiterpunkten. Das ist schon eine krasse Diskrepanz. Ja, also das ist einfach was die Teams vorne spielen, die Top 5, zumindest auch ergebnistechnisch. Ich würde da Dortmund spielerisch in der Hinrunde vielleicht ein bisschen rausnehmen, aber selbst die haben sich ja gefangen. Das ist schon ein deutlicher Unterschied zum Rest der Liga. Und deswegen ist gerade jetzt diese Saison, wo man einen fünften Champions League oder womöglich sogar noch einen sechsten Champions League Platz bekommen könnte, 8 internationale Teams, dass da keiner hin will, das ist so krass.
Also es sind jetzt, wenn man Frankfurt mal als qualifiziert setzt, was sie faktisch sind, denke ich, dann sind da wirklich von Platz 7 bis, man muss sie tatsächlich absurderweise noch dazu zählen, bis zu Platz 12 mit Wolfsburg, sind das halt wirklich 41 bis 37 Punkte und das ist nach 32 Spieltagen, ich habe nichts mit dem Abstieg zu tun und nichts mehr nach oben, das ist so ein Platz 12, 11, 10, irgendwie sowas maximal. Und eben zwei Mannschaften davon, wenn Lautern nicht eins der größten Wunder ever im Pokal holt gegen Leverkusen, werden nächstes Jahr europäisch spielen. Und ich, deswegen, also verdient, das mit dem verdient ist mir wirklich mittlerweile scheißegal, es wäre mir so oder so scheißegal, ich würde Europa auch nehmen, wenn wir über 18. sind und kommen über den UEFA-Cup rein und müssten nicht absteigen oder so, aber also es gibt keine verdiente Mannschaft, Frankfurt hat es auch nicht verdient, Frankfurt ist absolut in der gleichen Kategorie, wie wir alle da in dem Mittelfeld, ja. Und niemand, es gibt genau 5 Mannschaften, die sich irgendwas Anführungszeichen verdient hätten, der Rest wird halt auch europäisch spielen, man muss aber auch sagen, die Saison wird halt nächste Saison gespielt. Da sieht das vielleicht schon wieder ganz anders aus. Also, total. Wer sagt denn, dass man deswegen abkacken würde, weil man hier irgendwie ein bisschen reinrutscht, weil die Bundesliga schlecht ist?
Da kann dann so viel passieren. Also, nehmen wir mal an, Heidenheim qualifiziert sich wirklich für Europa. Dann sind die in ihrer zweiten Bundesliga-Saison auf einmal haben die eine Dreifachbelastung am Anfang. So, das Team ist da nicht, oder der ganze Verein ist da nicht drauf ausgelegt. ich meine, wir sprechen da aus bester Erfahrung, wie solche Saisons verlaufen können, als wir noch nicht relativ etablierter Bundesligist waren.
Aber abgestiegen sind wir da ja auch nur 2001. Aber
es war aber immer sehr, sehr häufig sehr, sehr knapp in solchen Saisons.
Ja,
okay. Aber dann hat man auch Mannschaften wie Wolfsburg, wie Gladbach, Bremen nicht unbedingt, da hat sich ein bisschen viel verändert in den letzten Jahren, aber trotzdem, die eigentlich großes Potenzial haben. So, dann hast du Augsburg, die warum auch immer jetzt gerade einbrechen, nachdem sie warum auch immer sehr viele Punkte geholt haben, die hoffentlich irgendwann mal da unten mal wieder reinkrebsen. Hoffenheim hat eigentlich theoretisch auch die Möglichkeiten, eigentlich auch dieses Jahr eine Mannschaft, die besser spielen sollte mit dem Potenzial. Und dann hast du aber halt auch Mannschaften, ob jetzt in Dortmund, Bayern, auch in Leverkusen international nochmal so eine Saison abliefern werden. Weiß man nicht. Ob Stuttgart das Niveau halten kann oder ob Gerasi nächstes Jahr gar nichts mehr trifft, falls er überhaupt noch da ist. Da kann so viel passieren. Die Karten werden voll gemischt. Und dann gibt es natürlich den SC Freiburg mit Julian Schuster, der potenziell natürlich Meister werden könnte. Und deswegen, wer weiß, was da alles ab Sommer passieren wird.
Das ist eine 50-50 Chance.
Ja, man wird es
passiert oder es passiert nicht. Ja.
Exakt.
Um vielleicht zum nächsten Gegner gleich zu springen damit, weil Heidenheim haben wir jetzt schon namentlich genannt. Heidenheim kommt am Samstag. Und wenn der SC tatsächlich europäisch spielen möchte, müsste man vermutlich trotzdem fast gewinnen, denn Hoffenheim hat zum Beispiel Darmstadt und auch wenn Hoffenheim eine Wundertüte ist, das sollten sie schaffen. Mal gucken, das ist immer ein Schneckenrennen, aber trotzdem. Und ich glaube, darauf freuen sich dann oder trauern viele schon hin, je nachdem wie, ist es das letzte Heimspiel von Christian Streich in Freiburg. Das wird auf jeden Fall sehr krass. Wir wissen alle nicht, wie das genau wird nächste Woche, oder diese Woche, aber es überschattet so ein bisschen das rein Sportliche. Ich glaube, ich würde es jetzt erstmal noch mal kurz trennen und zu Heidenheim erstmal kommen, die jetzt auch, also wir haben in der Hinrunde, glaube ich, gesehen, du warst ja auch vor Ort, eine Mannschaft, die auf gar keinen Fall irgendwie aufstecken wird und eine Mannschaft, die, glaube ich, absolut null dafür oder absolut sehr gut dafür gebaut ist, so Spielverderber zu sein in solchen Sachen. Auch eine Mannschaft, die jetzt wirklich in jedem ihrer Spiele im letzten Monat eng dran war oder zumindest ganz gut aussah. Und auch wenn sie jetzt gar nicht so viele Punkte geholt haben zuletzt, muss man mal sagen, ihre Gegner seit Ende März waren Stuttgart unentschieden, Bayern gewonnen, Bochum 1-1, das hast du natürlich auch gemerkt, wogegen sie besonders gut sind, knappe Niederlage gegen Leipzig, knapper Sieg gegen Darmstadt, unentschieden gegen Mainz. Heißt, natürlich schon auch ein bisschen darauf gebaut, so die Großen quasi ein bisschen ärgern zu können und sich da die Punkte zu holen, aber eben spielerisch auch immer die Qualität, wenn sie gezwungen sind, den Ball zu nehmen und natürlich eine Standardstärke, die dem SC aktuell so krass abgeht. Haben wir heute gar nicht drüber geredet, aber das blieb ja genauso der SC mit grausigen Standards. Es ist trotzdem, würde ich sagen, je länger ich es mir jetzt angeschaut habe, eigentlich ein Spiel, das dem SC nicht so schrecklich liegen sollte, weil man ist aktuell so pragmatisch, dass man gar nicht so den Fehler macht und quasi in Heidenheim reinrennt sozusagen. Deswegen, was erwartest du denn von dem Spiel erstmal sportlich?
Ich glaube, es wird brutal schwer. Auch gestern in dem Spiel gegen Mainz, Heidenheim hatte die Chance, dieses Spiel zu gewinnen, Mainz auch. Aber Mainz konnte sich bei Zentner schlicht bedanken, dass sie nicht verlieren. Also gerade ein, zwei Riesenchancen von Dingschi, die er schon gemacht hat, sagen wir es mal so. Oder dann doch den freien Kleindienst vielleicht noch sieht oder so. Der Ausfall von Kleindienst ist wichtig, weil der einfach, ich finde das so krass, fünfte Gelbe, genau, deswegen fällt er aus. Zu was für einem krassen Spieler, der sich entwickelt hat, weil er ist ein richtiger Mittelstürmer, der wahnsinnig wuchtig, aber trotzdem, technisch ist er deutlich besser geworden, als er in seiner Freiburger Zeit war, vielleicht sage ich so. Und spielerisch einfach sehr viel besser geworden. Und das ist einfach richtig gut, was der spielt. Und deswegen ist das schon mal, dass er nicht spielen wird, bei uns ziemlich wichtig. Aber boah, es wird schwer, weil die, im Endeffekt, Heidenheim hat ja nichts zu verlieren. So, die wissen, wenn wir jetzt noch gewinnen, dann haben wir sogar echt noch die Chance, europäisch zu spielen. Dann sind wir am SC Freiburg vorbei, weil die einfach auch das bessere Torverhältnis haben, weil es gibt ja kaum ein Team, was so ein schlechtes Torverhältnis hat, wie wir. Warum sollten sie die Chance nicht machen? Da ist kein Weltuntergang, wenn sie es nicht schaffen. Ist es bei uns auch nicht. Aber trotzdem ist die Ausgangslage schon ein bisschen eine andere. Ich glaube aber auch, ich will jetzt nicht alles negativ reden, und das hat ja auch Gregoritsch nach dem Spiel am Samstag gesagt, das Spiel, und da kann man halt die emotionale Note oder so oder die Streichthematik halt nicht außen vor nehmen, das ist ein verdammt wichtiges Spiel für den Verein und auch für das Team an sich, weil die wollen nicht verlieren und die wollen sich schlicht mit einem Sieg verabschieden. Wollen Streich mit einem Sieg, mit einem Heimsieg verabschieden quasi, auch wenn es danach noch ein Spiel gibt, aber ich glaube schon, dass die höchst motiviert sind. Die Frage ist halt nur, können sie die Motivation auch wirklich in Energie und, ich sag mal, spielerische Momente umwandeln? Ich hoff's, aber es wird echt heavy.
Ich gehe mal genau in die gegengesetzte Richtung und sage quasi, ich mache mir tatsächlich mehr Sorgen um das Emotionale als um das rein Spielerische. Also SC kriecht auf dem Zahnfleisch, aber ich glaube, dass man zu Hause generell eher das Gesicht vom SC gegen Wolfsburg erste Halbzeit sieht, als jetzt die letzte, als das Spiel gegen Köln. Ist keine Spekulation. Ich glaube, Heidenheim wird es auf jeden Fall besser machen, als Wolfsburg es gemacht hat, das ist auch klar. Aber trotzdem glaube ich, das reicht doch immer noch individuell und ist spielerisch dann, oder zumindest gesamtmannschaftlich hoffentlich ebenbürtig. Meine Sorge ist eher dann, dass dieses Emotionale, gerade dieses, wir wollen das auf jeden Fall und so, der SC ist ja generell keine Mannschaft, wo ich mir je Sorgen mache um die Motivation. Ne? Also es gibt, natürlich gibt es mal einzelne Auftritte, wo ich denke, boah, heute seid ihr echt mit dem falschen Fuß aufgestanden oder so. Aber grundsätzlich ist der SC keine Mannschaft, die man extra groß motivieren muss. Also das Streich mal wirklich in der Kabine ausrastet, ist ja wohl tatsächlich auch relativ selten in der Halbzeit, wo er das Gefühl hat, hier muss wachrütteln oder so. Und dann ist meine Sorge eher, dass man es vielleicht als Bürde sich selber so aufnimmt, heute muss es und dann verkrampft man oder so. Es ist, glaube ich, schon nochmal ein größeres Spiel als jetzt irgendwie, also gerade für die Mannschaft dann mit diesem Abschied, als es vielleicht ideal wäre.
Ich würde da aber zumindest dagegen sagen, dass, also ja, das ist halt eine Gratwanderung, klar, das kann auch schief gehen. Aber man hatte jetzt in den letzten ein, zwei Jahren viele Highlight-Spiele und das sind halt, da haben wir so Bundesligaspiele wie einen Abschied von Nils Petersen. Hm. Wir haben aber auch so europäische Highlight-Spiele, das heißt die Kantersiege gegen Olympiakos oder Topola oder halt auch das Spiel gegen Lens, den Heimsieg gegen West Ham.
Stimmt.
Das eine Mannschaft, die den Alltag nicht mehr ernst nimmt, aber nur noch für Highlight-Spiele da ist. Nee, und deswegen, ich glaube schon, dass die eine Reifestufe haben und auch seit dem Pokalfinale, ich muss das kurz anschneiden, aber da wirklich eine Reife gewonnen haben, in viele Spieler davon, dass sie das einordnen können, ohne zu überpacen. Mhm. Wie gesagt, das kann immer noch schief gehen, aber ich glaube schon, dass es schon eine mehr Motivation als Druck ist. Aber natürlich, ein bisschen Druck ist dabei, weil es halt dann doch um mehr geht, weil wenn man jetzt eben das Petersen-Spiel ranzieht, da war schon relativ viel klar, so wie es, da war es jetzt nicht, da war natürlich der Sieg und das war alles wie gemalt und überhaupt, aber sportlich hatte das vom Tabellenplatz jetzt nicht mehr die krasse Relevanz, wenn ich es richtig
erinnere. Wir haben aber, wir hätten ja noch Champions League noch werden Tiaba können, ne? Das heißt, kam auf die anderen Plätze an und sowas, aber es war Pflichtsieg, um in Champions League Rennen zu bleiben und den hat man sich geholt.
Und jetzt ist
ich finde das überzeugend, was du sagst.
Aber deswegen glaube ich schon, vielleicht können wir dann schon in Richtung Tipps springen, dass sie das gewinnen werden. Und dass es aber, und ich hoffe aber wirklich auch, dass es kein knapper Sieg wird, sondern dass wir, ich sag mal, so eine Viertelstunde vor Schluss mit zwei Toren in Führung sind, sei es jetzt 2-0 oder 3-1, und dass man dann ins Feiern ein bisschen übergehen kann und ein bisschen so in das Feiern von dem ganzen Abend, beziehungsweise es ist ja Nachmittag, ist ja gar kein Abendspiel, wie man es sogar, und deswegen tippe ich mal auf ein 3-1.
Stark.
Weil ich glaube, Nick hatte den guten Take gebracht, den sollten wir hier kurz unterbringen, weil natürlich Ehren Dingschi nicht will, dass er nächstes Jahr mit dem SC nicht international spielt. Deswegen wird er alleine aufs Tor zulaufen und dann gekonnt den Ball am Tor vorbeischieben und sich feiern lassen von der Süd.
Ja, so einen wollen wir natürlich.
Ja, genau.
Patrick tippt auf eine Niederlage tatsächlich, ein 2-3. Und Mischa auf ein 1-1. Alex auf einen 2-0 Heimsieg und ich fand, tatsächlich war ich auch bei Unentschieden, aber du hast mich gerade überzeugt, wir gewinnen das Spiel.
Come on.
Ich glaube aber nicht, dass man, und ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen arg vermessen, dass man eine entspannte letzte Viertelstunde hat, schon gar nicht gegen Heidenheim, die, wie man vielleicht sich erinnert aus dem Hinspiel, in kurzer Zeit sehr gut zuschlagen können und auch noch ein Spiel komplett holen können und so. Das heißt, ich glaube, es wird Fans werden das eine machen und ich glaube auch, dass das vielleicht ein bisschen größer ist als, oder es ist sicher, das Spiel ist sicher größer als das Ergebnis und die Tabellensituation. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr emotional. Ich kann noch gar nicht einschätzen, wie es mir damit geht am Samstag. Und ich dachte ja auch schon, ich wäre damals bei Nils Petersen nicht im Stadion und ich dachte auch, es wird mich jetzt nicht so treffen für ein letztes Spiel oder sowas, weil ja auch noch ein letztes Spiel danach kommt und so. Und dann hat es mich selbst am Handy bei der Familienfeier, bei der ich sein musste, extrem getroffen. Von daher, ich bin früh da, die Deutsche Bahn kriegt mich nicht kaputt. Ich komme 6 Stunden vor Spielbeginn an. Und
das heißt, du bist dann 4 davor in Freiburg.
4 davor in Freiburg. Nee, 5 Stunden vorher sollte ich hoffentlich da sein. Und dann 5,5. Und klappt das schon.
Ich muss zugeben, ich habe mich noch gar nicht drauf, auch mental darauf eingestellt, dass das letzte Heimspiel mit Streich ist. Also selbst nach dem Sportstudio-Auftritt letzten Samstag, den ich gestern noch im Zug geschaut habe, den man auch wieder empfehlen kann, weil es auch sehr gute Fragen war, die darüber hinaus gingen, dass er mit dem Fahrrad zum Training ging. Sagen wir es mal so. Sondern war wirklich einfach ein sehr, sehr angenehmes Interview war. Aber ich bin noch nicht drauf eingestellt. Natürlich, weil auch Berlin dann noch eine Woche später ist, wo ich ja dann auch mit dabei bin, aber es ist nochmal anders als bei Petersen. Ich weiß aber gar nicht, ich kann es gar nicht in Worte fassen, warum es anders ist. Ich glaube, es wird sehr emotional, aber er kann sich ja nicht einwechseln und ein Tor machen.
Ja.
Also das ist halt so ein Moment, wird es nicht geben. Nee, aber es wird eher so, dass dann zum Ende des Spiels wahrscheinlich das ein bisschen so aufkommt und wahrscheinlich vor allem dann halt nach Abpfiff. Ich glaube, dann wird es mir erst so richtig bewusst, was da wahrscheinlich gerade passiert ist. Das kommt dann noch dazu, aber er wird sich davor nicht drücken können. Nee. Genau, wer es im Dreisamstadion beim Abschied auch schon nicht machen konnte. Aber ich bin da leider, oder ja, vielleicht auch besser so, ich weiß nicht, noch gerade sehr auf Sportliche fixiert und auf die Tabellensituation, dass ich so das Emotionale noch gar nicht so auf dem Schirm habe.
Wir werden uns danach melden. Ich glaube, es wird medial eher ein großes, großes Ding sein. Also wir haben es ja schon ein paar Mal irgendwie so angeteased, aber wir werden auf jeden Fall auch eine sehr große Christian-Streich-Folge noch haben mit ein paar Gästen und Themenblöcken und sowas dann in der Woche nach dem letzten Heimspiel, aber vor dem Unionsspiel. Und dann haben wir auch schon mal noch dieses letzte Heimspiel dann auf dem Buckel. Und dann gucken wir mal, wie das wird. Es ist jetzt, weil wir so negativ waren, möchte ich schon nochmal sagen, der SC Freiburg ist Siebter. Und hat es in der eigenen Hand, nächstes Jahr europäisch zu spielen. Das ist komplett crazy. Dass man das auch ist wegen einer absurden Tabellenkonstellation, ist gerade auch zur Wahrheit. Und dass man -12 Tordifferenz hat, dass die 5/6 schlechteste Tordifferenz der Liga ist, ist auch wahr. Aber wir sind Siebter und wir können mit 2 Siegen spielen wir sicher Europa und so schlecht wie Frankfurt ist potenziell sogar sicher Euroleague. Und dann kann uns auch noch, sonst im Zweifel, kann uns auch noch Leverkusen in die Euroleague schießen mit Platz 7. Also irre Situation. Alles angerichtet für ein tolles letztes Heimspiel mit Christian Streich. Paddy, ich danke dir, dass du nach deinem wilden Wochenende auch noch mit mir hier gequatscht hast.
Ach, immer doch. Und wir haben es sogar mal wieder geschafft, 90 Minuten über selbst ein solches Spiel quasi reden zu können.
Ja, gut, viel drumherum gefüllt, so ungefähr. Aber ja. Alles klar, dann hören wir uns nach dem Spiel wieder. Und ich wünsche euch allen auch ein letztes Heimspiel mit Christian Streich vor dem Fernseher, im Stadion oder wo auch immer ihr es verfolgt. Und wir hören uns dann. Macht's gut. Ciao, ciao.
Macht's gut. Tschüss zusammen.